Von den 6 Teams, die aktuell noch um den Europapokal spielen, hat keines gewonnen an diesem 32. Spieltag. Was ist da denn verdammt nochmal los in der ersten Fußball-Bundesliga der Männer? Wir wollen es besprechen, das und natürlich alle Partien dieses Spieltags mit Daniel Rosbach von der Frankfurter Rundschau und mit Marvin Mendel von unter anderem Fußball 2000. Jetzt geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Ich erinnere mich an sehr viele Einzelheiten, aber bei diesem Thema, also ich wäre selber froh, wenn ich es für mich selber auch präziser wüsste.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Könnte auch so ziemlich genau die Spielzusammenfassung sein von so fast jedem Spiel an diesem Wochenende. Es war ein wilder Spieltag. Ich bin froh, dass ich ihn nicht alleine besprechen muss. Das wäre ein bisschen eintönig. Marvin, schön, dass du mal wieder hier bist im Rasenfunk.
Hi, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch mal wieder mit euch hier zu sein. Daniel, auch dich mal wieder zu sehen. Auch schon, it's been a while, ja, magst dich natürlich auch. Und insofern, mal gucken, was wir heute nach dieser, naja, interessanten Partie, die ich auch hier bei der Eintracht gesehen habe, noch so zu erzählen haben auf jeden Fall.
Aber wirklich, wir nehmen am Sonntagabend auf, nach dem letzten Sonntagabendspiel. Das heißt, ihr beide seid gebeutelt, Marvin natürlich aus Sicht von Eintracht Frankfurt und Daniel aus Sicht vom 1. FC Union. Hallo Daniel und danke, dass du dein Heidenheim-Shirt kurz vor der Aufzeichnung doch noch gezogen hast.
Ja, hallo. Klebte so von Angstschweiß, von Abstiegsangstschweiß, dass ich das auf jeden Fall nochmal wechseln musste, das Shirt. Ja, nee, war ein schwieriger Sonntag und es war ja auch nicht so, dass das unerwartet kam.
Ja, da werden wir natürlich noch ausführlich drüber sprechen, über die Situation bei Eintracht Frankfurt und bei Union. Aber ich würde gerne mit euch beginnen mit dem Schneckenrennen um Europa. Eintracht Frankfurt verloren, Freiburg unentschieden, Hoffenheim unentschieden, damit schon quasi die Gewinner des Spieltags in dieser Hinsicht, wie absurd. Augsburg verloren, Heidenheim unentschieden, Werder Bremen unentschieden. Das heißt, die Plätze 6 bis 11 sind das gerade, liegen immer noch in einer sehr engen Range. Marvin, du bist wahrscheinlich sehr froh, dass die Eintracht mit ihren 45 Punkten da ja schon fast schon der Zweiäugige unter den Blinden ist.
Ja, zum ersten Mal in der Bundesliga-Saison ist er wieder Zweiäugige unter den Blinden. Ja, jetzt muss aber selbst der Zweiäugige irgendwie das Ding noch nach Hause schaukeln. Also es eigentlich kann ja nicht mehr unfassbar viel passieren, sage ich Stand jetzt. Aber natürlich, das Zittern ist da. Das ganz, ganz große Spiel gegen Gladbach nächste Woche wird, glaube ich, alles entscheidend sein. Und da muss volle Konzentration noch mal einmal her. Wir haben es ja gegen Augsburg vor ein paar Wochen gemerkt, wo endlich mal wieder alles da war. Gegen Leverkusen können wir gleich drüber sprechen, was alles so gefehlt hat. Aber gegen Gladbach muss es noch mal her und dann ist Europa sicher. Und dann wird ganz anders über diese Saison noch zu sprechen sein, denn es war tatsächlich ein Schneckenrennen. Aber das muss auch noch passieren am Ende. Ich will nicht, dass wir am letzten Spieltag gegen Leipzig noch was holen müssen, weil da weiß man ja auch, ist nicht unser liebster Gegner.
Mhm. Zu Hause gegen Leipzig. Und sollte die Eintracht jetzt gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen am nächsten Spieltag, dann gibt es wenigstens die Chance, dass wenigstens ein Europapokalteilnehmer, der nicht in der Champions League spielt, eine positive Tordifferenz hat. Denn Eintracht Frankfurt steht bei +1. Alle anderen haben eine negative Torbilanz. Alle anderen haben auch mehr Niederlagen als Siege aktuell. Daniel, hat das eine Aussagekraft über die Stärke der Bundesliga? Woher kommt deiner Meinung nach dieses Schneckenrennen?
Das mit der Stärke der Bundesliga ist ja so eine Geschichte. Also die plus 200 Tore, die ungefähr die ersten 5 haben, die müssen sich ja dann irgendwo anders auch verteilen. Mhm. Und das ist halt auch die Geschichte. Also ab Platz 6 bis Platz ungefähr 16 ist halt irgendwie in dieser Liga jede Mannschaft gleich in vielen Hinsichten. Und deswegen kann man dann halt auch irgendwie würfeln. Und das wird sich, glaube ich, auch noch in dem ein oder anderen Spiel, was wir hier besprechen, so niederschlagen, dass man da nicht große Unterschiede machen kann, dass irgendwie Spiele auch so hin und her wiegen und dass dann eben auch das dabei rauskommen kann, dass diese Mannschaften, die da eigentlich in einer ganz anderen Tabellenregion stehen als andere, das auf dem Platz nicht zeigen können und auch dementsprechende Ergebnisse dann haben, ja.
Aber ist das jetzt dann etwas Gutes? Weil man könnte ja auch sagen, dass es spannend ist wie noch nie.
Eben, ich hatte mir eigentlich hier das Stichwort Parität aufgeschrieben, das man ja gerade im US-Sport gerne für so eine Situation verwendet, dass da aber auch nicht immer positiv besetzt ist, sondern da beklagt man auch gerne, dass halt die herausragenden Mannschaften fehlen, wenn zu viel Parität ist. Und Ja, also ich meine.
Also leben wir im gelobten Land mit herausragenden Teams, aber alle anderen sind gleich auf Augenhöhe.
Auf gar keinen Fall. Das ist wirklich, das ist ein Dilettantsrennen. Das ist wirklich nur derjenige, der zuletzt, der am schlechtesten fallen kann, der gaukelt sich nach Europa. Ich glaube, das ist tatsächlich das Einzige. Man muss auch wirklich mal ehrlich sein. Ne? Ich habe ja zwischenzeitlich gedacht, okay, Augsburg, wow, ne? Überraschend, haben sich richtig nach oben gekämpft. War eine tolle Serie, die sie hatten. Dann bei uns eingeknickt und danach auch nicht mehr auf die Beine gekommen. Auch das, was sie jetzt geleistet haben, diese, ich meine, natürlich gegen Dortmund, ja, auch, wir werden vielleicht, ja, werden ja gleich darüber sprechen, aber auch das, was dann passiert ist, ist nicht wirklich einfach gut. Ja, und das ist auch bei allen anderen Mannschaften nicht gut. Allein die Tatsache, dass Werder Bremen da noch realistische Chancen hat, ins internationale Geschäft zu kommen.
Ey, Wolfsburg ist auch.
Ja, und Wolfsburg, wirklich, Wolfsburg, warum das denn? Ja, also jetzt, ja, ihr habt Kovac entlassen so und ihr habt jetzt einen neuen Trainer und es läuft jetzt einigermaßen, aber das kann doch nicht sein, dass ihr vor ein paar Wochen noch um den Abstieg kämpfend jetzt nach Europa gehen könnt. Also das ist mir ein bisschen zu viel Parität, lieber
ja. Daniel. Nee, genau, also eigentlich hatte ich Wolfsburg letzte Woche vor dem letzten Spieltag noch als möglichen Abstiegskonkurrenz-Opferkandidaten angesehen und ja, jetzt sind die da irgendwie. Ich war ja vorhin ganz, um mal Transparenz zu machen, als ihr im Vorgespräch angesprochen habt, dass Wolfsburg da vielleicht nur eine Rolle spielen könnte, war ich ganz überrascht und dachte, hä, haben die nicht 20 Punkte Rückstand?
Jeder, nee. Der einmal gewonnen hat in den letzten 3 Wochen, kann eigentlich in den Europapokal kommen.
Ja. Es ist mit demnächst auch immer nur noch so ausgespielt. Demnächst immer so, also ihr müsst 1 von 3 Spielen gewinnen und dann habt ihr automatisch eine Chance.
Ja. Ich sag euch, wenn Bochum so weitermarschiert, Bochum ist eigentlich gerade formstärkstes Team im Rennen um den Europapokal, weil sie 2-mal in Folge gewonnen haben.
Also, das ist quasi die Vorwegnahme der Playoffs mit anderen Mitteln.
Ja, so ein bisschen, ja. Also die gute Nachricht ist, liebe Hörerinnen und Hörer, genau über dieses Thema, nämlich den Europapokal und das rasante Rennen um diese entscheidenden Plätze, da wird es eine eigene Sendung noch geben hier im Rasenfunk. Das wird nämlich unser Schwerpunkt. Wir werden tatsächlich mit Gästen zu Freiburg, Hoffenheim, Augsburg, Heidenheim und Werder sprechen. Eintracht Frankfurt, Marvin, habe ich nämlich schon als sicher verbucht. Enttäuscht mich jetzt nicht, ansonsten bin ich richtig doof da.
The pressure is on.
Ja, aber 6 Gäste waren mir zu viel. Da dachte nee, ich
finde auch gut so.
Ja, dachte ich mir. Also das wird erscheinen am Montagabend. Und da werden wir uns dann ausführlich noch mit der Situation bei diesen Vereinen beschäftigen. Und wir blicken jetzt dann aber auf den Spieltag. Und wir beginnen dann gleich mal bei einem Spiel, bei dem viel passiert ist und wo einer dieser Vereine auch beteiligt war, nämlich der FC Augsburg. Wir wollen sprechen über das Spiel BVB gegen den FCA. Da muss man natürlich sagen, dass Borussia Dortmund unter der Woche gegen PSG ein 1:0 im Champions-League-Halbfinale vorlegen konnte. Wer sich für die Champions-League-Partien interessiert, die haben wir in der letzten Ligatur besprochen. Und dementsprechend war auch dieses Spiel geprägt gegen den FC Augsburg. Und zwar wurden alle Feldspieler rausrotiert beim BVB, was auch bedeutete, dass Marco Reus, der einen Tag vorher sein Ende beim BVB als Fußballprofi bekannt gegeben hat, dass der in der Startelf stand und mit ihm eben 9 andere Feldspieler. Und wer jetzt aber denken mochte, na, dann würde ja der FC Augsburg da vielleicht einen Auswärtssieg hinlegen können, der wurde schon schnell enttäuscht. In der 4. Minute schlägt Mahlen eine Flanke an den 2. Pfosten und findet dort Beino Gittens. Der legt nach innen, wo Udo Kai den Ball klären will und Pedersen anschießt, von dem der Ball dann zu Moukoko kommt. Der berührt den Ball noch entscheidend, lenkt ihn ins Tor. Zunächst zählt der Treffer nicht wegen vermeintlichem Abseits, aber weil es ja ein deliberate Play war, also sprich eine bewusste Verteidigungsaktion, konnte das kein Abseits sein. Der Treffer zählt. Der BVB hat direkt weitere gute Chancen und in der 20. Minute ist es dann soweit. Beino Gittens flankt vom linken Flügel mit Schnitt zum Tor nach innen und findet Mahlen, der sich an Pedersen vorbeischiebt und am 2. Pfosten aus kurzer Distanz einköpft zum 2:0. Und in der 30. Minute, also 10 Minuten später, landet eine Ecke bei Moukoko, weil Kubek am Ball vorbeispringt und Moukoko wird quasi angeschossen. Von ihm prallt der Ball ins Tor zum 3:0. Nur 2 Minuten später fällt das 1:3. Erst rettet Morey bei einer Ecke, aber dann kommt Vargas zum Schuss und kann eben genau dieses 1:3 erzielen. Und wer jetzt gedacht hat, große Aufholjagd FC Augsburg, nein, nur 2 Minuten später steht Reus nach einem Pass von Kjell Wettjen vor Kubek und überlüpft ihn zum 4:1. Das war ein wunderschönes Tor nach einem wunderschönen Pass und auch so ein bisschen ein generationenübergreifender Spielzug beim BVB. In der 64. Minute darf dann tatsächlich ein Matcher noch das 5:1 erzielen. Reus trifft noch die Latte, aber das ist dann auch der Endstand. Und damit haben wir, Marvin, ein sehr, sehr deutliches Ergebnis und ein überraschendes Ergebnis Was ist denn davon zu halten, dass so ein komplett rotierter BVB mit ja, der zweiten Garde, anders kann man es ja nicht sagen, so deutlich gegen Augsburg gewinnen kann?
Also für mich war es fast ein sommerlicher Kick, um es mal so zu sagen. Ich habe fast das Gefühl gehabt, okay, jetzt habe ich hier eine Mannschaft, die sehr befreit aufspielt. Also ich fand, Dortmund war mit großer Spielfreude gesegnet an diesem Tag. Und ich habe es für alle so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, wir haben jetzt ein absolut großes Spiel jetzt unter der Woche gehabt. Und jetzt bereiten wir uns ein bisschen darauf vor, was dann im Rückspiel kommt. Und jetzt machen wir halt mal ein bisschen was mit Augsburg irgendwie, so ein bisschen irgendwie was. Ne? Und dann das Ding war, ich glaube, dieses Gefühl, was mit dem Reus-Abschied, der ja doch für viele Leute ein sehr großer emotionaler Abschied war, der hat ein bisschen über diesem Spiel gelegen, aber nicht, wie man das vermuten könnte, negativ, sondern positiv. Ich habe echt das Gefühl gehabt, viele Spieler waren sehr beschwingt, und ehrlich gesagt muss man aber auch sagen, 5-1 klingt jetzt extrem heftig. So ganz so schlimm war es jetzt auch nicht. Ne? Also ich fand, das 5-1 war für mich ein bisschen zu krass, weil selbst Augsburg immer ja auch mal ein paar gute Chancen hatte. Du hast das Gegentor angesprochen, was sie gemacht haben. Aber es gab auch durchaus so Szenen, wo sie durchaus das Spiel gemacht haben. Aber für Dortmund ist es trotzdem so gewesen, dass das ja nicht wirklich gefährdet war. Und da muss ich dann echt sagen, dann gehst du raus aus dem Spiel und sagst, okay, ich habe hier so ein bisschen so einen Sommerkick gesehen. Das war für alle Seiten ganz gut. Ich meine, Augsburg muss sich jetzt aus dem Europacup, aus dem Kampf wahrscheinlich doch eher befreien beziehungsweise verabschieden. Aber ansonsten ist ja nicht großartig viel gefährdet mit Platz 9 und Dortmund, die ja eigentlich keine so richtig geile Bundesliga-Saison, beenden, ja, auch wenn jetzt noch zwei Spiele zu spielen sind, mit Platz 5, gehen gerade in diese Versöhnlichkeit rein. Und da muss ich sagen, gerade die Spieler, die aus der zweiten Reihe kamen, die haben mir sehr, sehr gut gefallen zum Teil. Ich war sehr froh, dass Moukoko beispielsweise Saisontor 4 und 5 sogar gemacht hat, und habe gedacht, okay, das sind ja so diese kleinen Momente, dass du auch mal andere Gesprächspunkte hattest, Wädchen heißt der Junge, Ganove, der jetzt gleich noch die Abi-Prüfung fertig machen muss, wenn ich das richtig gelesen habe.
Und deswegen und
das
ist nicht ja dann nach Paris auch, mitreisen darf.
Genau, und das ist ja dann auch noch eine eigene Geschichte, die du erzählst. Sowieso der Generationenstab wird übergeben und alles in diesem positiven Zug. Ich glaube, für Dortmund war das insgesamt eine sehr, sehr gute Angelegenheit. Und auch ich als neutraler Zuschauer hatte einen schönen Tag, weil es hat eher positive Zeichen geschrieben. Und die Augsburger werden es mir verzeihen, wenn es jetzt in dieser Deutlichkeit zwar für mich eher positiv war, aber trotzdem ein cooles Spiel. Und auch eines, ich glaube, wir haben uns ja vorher so ein bisschen ausgemacht, wer welche Spiele guckt. Ich hatte so die besseren Spiele, muss ich sagen. Im Vergleich zu Daniel, der da so ein paar Grottenkicks gesehen hat. Für mich war es einfach es hatte sehr viele schöne Momente, darüber werden wir nachher nochmal sprechen, aber wie gesagt, auch insgesamt, dass von der zweiten Mannschaft einige richtig performt haben, wir über Malen gesprochen, Reus mit einer tollen Partie und auch Metscher wieder, das war schon sehr, sehr gut.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe das Spiel ja auch gesehen, zumindest zum großen Teil, von daher habe ich mir da auch...
Genau, Daniel hat quasi Überstunden gemacht, hat mehr gemacht, als er hätte machen müssen, aber du wurdest dafür auch belohnt, mit Toren. Ja.
Genau, habe mir da meine Dosis lustige Momente und lustige Tore abgeholt. Also, dass zum Beispiel Moukoko diese beiden Tore schießt, ohne einmal quasi absichtlich einen Ball zu berühren. So hat ja auch was für sich.
Das ist Qualität, sag
ich. Ja, eben, man muss an der richtigen Stelle stehen, zu stehen wissen. Ja, und ich dachte mir halt auch so, im Vorfeld, wenn man sich angehört hat, was BVB-Fans über das Spiel gesagt haben, haben die, glaube ich, sowieso schon gesagt, dass ihnen relativ egal ist, ob ihnen jetzt irgendjemand vorwirft, irgendeinen Wettbewerb zu verziehen, wenn sie jetzt in den restlichen Bundesligaspielen nicht mit ihrer eigentlichen Mannschaft antreten. Aber ich dachte mir halt auch, als ich diese Aufstellung gesehen habe, erstens ist da ja eh genug Qualität noch in diesem Kader, um auch da halt eine starke Mannschaft aufzustellen, mit einem motivierten Marco Reus zum Beispiel und so. Und dann ist ja auch so, wenn man sich anguckt, wer jetzt für dieses Spiel tatsächlich die größte Wahrscheinlichkeit gibt, das zu gewinnen, dann ist es vielleicht sogar diese zweite Reihe, weil die erste erstens platt ist und zweitens anders fokussiert. Das heißt, wenn man irgendwie eine Chance haben will, dann eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die sich vielleicht noch empfehlen will, individuell, oder die irgendwie kollektiv Lust auf dieses Spiel hat, dann ist vielleicht so diese Rundrotation, Gesamtrotation vielleicht sogar gar nicht der schlechteste Weg dafür. Das war noch so ein Gedanke, den ich bei dieser 10 neue Spieleraufstellung hatte.
Ja, interessanter Punkt, weil man hatte tatsächlich bei niemandem das Gefühl, da hat jemand jetzt zurückgezogen oder den einen Prozentpunkt weniger gegeben aus Angst vor einer Verletzung vor dem Rückspiel. Das war definitiv nicht der Fall. Ich würde allerdings auch ganz gerne die Perspektive von Augsburg mit reinnehmen. Denn die ist wirklich schlecht, muss man sagen. Also in der letzten Sendung haben wir es ja schon thematisiert, dass Jess Torup selber nicht so ganz sagen konnte, warum eigentlich ab dem Moment, ab dem man den Klassenerhalt mehr oder weniger geschafft hatte, gar nichts mehr funktioniert. Ging eben los, du hast ja gesagt, Marvin, mit dem 1:3 gegen Eintracht Frankfurt, dann zu Hause 0:3 gegen Werder Bremen und jetzt dieses 1:5 gegen Augsburg, gegen Dortmund. Und da muss ich aber sagen, finde ich, dass Jess Torup schon sein Zutun hatte, denn er hat jetzt zum wiederholten Male eine Dreierkette spielen lassen, respektive Fünferkette gegen den Ball. Und zum wiederholten Male hat es einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ich weiß sogar gar nicht, ob ich jemals eine Dreierkette gesehen habe, die so schlecht funktioniert hat. Also die Tore, die da Dortmund schießt, das ist ja Hanebüchen. Also dieser Pass von Wettchen, so schön er ist auf Marco Reus, aber das darf ja nie passieren gegen eine Dreierkette, dass da die Tiefe nicht abgesichert wird. Und also entweder sicherst du die Tiefe ab oder du stellst auf Abseits. Beides hat Augsburg nicht gemacht. Zwei haben auf Abseits gestellt, einer wollte die Tiefe absichern, aber der war ganz weit weg von Marco Reus. Also sehr, sehr seltsam, auch dass der Torup nicht eingegriffen hat. Ich war mir eigentlich sicher, okay, er wird irgendwann auf Viererkette umstellen. Hat er nicht gemacht. Und dementsprechend war das dann auch vielleicht ein bisschen zu deutlich, aber gar nicht so sehr, denn ich fand, Augsburg hatte bis auf Mbabu eigentlich kaum Offensivaktionen. Mbabu war auch schon gegen Werder der entscheidende Mann. Man hat wahnsinnig viel geflankt, aber außer Mbabu hat auch keiner seine Flanken irgendwie zum Mitspieler gebracht. Jemand wie Demirovic, der das Team getragen hat in den vorangegangenen Wochen, sehr wenig zu sehen. Arne Meyer vielleicht noch so mit der Beste. Ansonsten haarsträubende Fehler in der Abwehrreihe von Udukai, Bauer, Robeleo. Jeder hatte da so sein Ding mit dabei. Kubek fliegt ja auch am Ball vorbei. Finn Dahmen, der hat sich am Sprunggelenk verletzt, das muss man dazu noch sagen. Der fällt jetzt bis zum Saisonende, so wie es ich gelesen habe, erstmal aus. Das ist schon, klar geht da nichts kaputt, weil Augsburg jetzt nicht absteigen wird und weil Augsburg nicht als Ziel den Europapokal hat. Aber das ist schon, also die haben ganz schön viele Fragen jetzt, finde ich, die sie beantworten müssen im Sommer.
Insbesondere, weil du ja die Viererkette ansprichst, die jetzt nicht angeworfen wurde, sondern wieder die Dreierkette. Und die Dreierkette war ja genau das, was zuletzt ja öfter nicht funktioniert hat. Erinnern wir uns das Spiel gegen Hoffenheim, ne? Und dann, das ging ja dann auch verloren, wo du auch gedacht hast, okay, 3-1, buiuiui. Und das war ja genau die Abwehrkette, die halt so wirklich auch geschwommen hat mit Bauer. Hier, du hast so gut ausgesprochen, wie heißt der Kollege?
Robeleo.
Ja? Und Robeleo, ja, genau. Und Udukai. Und das, da haben sie ja schon alle geschwommen und hast gedacht, okay, wenn das so weitergeht, dann haben sie ja dann danach smart umgestellt und hast gedacht, okay, Viererkette ein bisschen sicherer, das funktioniert besser. Und stattdessen jetzt wieder, nö, das hat vorhin zwar nicht funktioniert, aber wir machen das trotzdem einfach nochmal. Das sind halt so die Sachverhalte, die kann ich nicht wirklich nachvollziehen, nachdem du eigentlich gemerkt hast, anders ist es besser. Die Viererkette ist tatsächlich für die Augsburger eigentlich in der letzten Zeit Vorteil gewesen, klar, jetzt zuletzt auch gegen uns mit der Viererkette verloren, aber das war ja so zwischenzeitlicher Schlüssel zum Erfolg, aber gut, mal gucken.
Ja, ich fand da noch spannend, wie viel Platz also nicht nur in oder zwischen der Dreierkette, Fünferkette war, sondern auch davor.
Ja.
Also klar, Vargas, Meier ist schon eher eine offensive Besetzung, zumindest von zwei Positionen in diesem Dreier-Mittelfeld, aber da gab es halt schon viele Szenen, wo Dortmund relativ ungestört einfach durchs Mittelfeld durchlaufen konnte. Zum Beispiel Wärtchen auch einmal vor einer Chance, die dann kein Tor war. Also das sah schon sehr luftig und irgendwie auch unkoordiniert aus.
Ja, ja, guter Punkt. Und gleichzeitig finde ich, dass man da aber schon auch eine Stärke von Borussia Dortmund sieht. Also an guten Tagen ist es halt ein sehr spielfreudiges Team. Und man ist halt eigentlich ganz gut inzwischen im Besetzen der, ja, wie nennt man es dann? Wahrscheinlich sind es dann die horizontalen Räume. Also sprich, Flügel ist besetzt, Halbraum ist besetzt, Zentrum ist besetzt und dann meistens noch der andere Halbraum und das ist quasi dann, und dann gibt's noch einen Ballfernflügel, der muss ja nicht immer besetzt sein. Manchmal ist es dann trotzdem. Das machen sie halt wirklich eigentlich ganz gut. Also, und daher wird, fand ich, kamen auch ganz viele dieser Malenchancen zum Beispiel, dass sie einfach sehr gut darin war, manchmal die Breite zu geben, viel öfter aber einzurücken, aber genauso, dass Udukai nicht direkt auf ihn rausschieben konnte, ohne eine große Lücke entstehen zu lassen. So war Malen dann anspielbar und hat dann aus diesem Raum heraus dann Chancen vorbereitet, selber Schüsse gehabt. Ich meine, der hatte 6 Schüsse in 62 Minuten, die er gespielt hat. Und ich finde, das macht Dortmund schon ganz gut. Und gerade weil Edin Terzic und der BVB auch oft aus taktischer Sicht kritisiert wird, finde ich, kann man hier schon mal feststellen, schwacher Gegner und so weiter, diese Klammer kann man machen, aber grundsätzlich hat da auch eine nicht eingespielte Elf die wesentlichen Räume gut besetzt und da scheint es schon Automatismen zu geben, die dann greifen, weil es waren ja jetzt nicht alles irgendwie durch individuelle Klasse herausgespielte Chancen. Das fand ich schon interessant zu sehen und hätte ich so auch nicht erwartet. Ehrlicherweise.
Nee, definitiv nicht. Ich finde es auch sowieso spannend, dass gefühlt, wenn man sich die Formation ansieht, so sehr viel über die rechte Seite gegangen ist. Du hast eben Malen angesprochen, genauso bei den Matcher, der auch eher so der rechte defensive Mittelfeldspieler war. Und dass dann alle Tore dann eher so, wir müssen es nochmal angucken, ob die wirklich auch alle von da kamen oder ob ich dann eher das Gefühl da hatte. Aber gerade die Malen-Seite war wirklich gut beackert und ja, ich bin erstaunt tatsächlich, dass es so gut funktioniert, mit so viel Rotation doch eine gewisse Eingespieltheit reinzukommen. Vielleicht ist Kobel so ausdrucksstark in seinen verbalen Äußerungen, dass er jedem Beine machen kann. Ich glaube es fast nicht, aber als Kapitän da funktioniert es wohl dann ganz gut. Aber es war schon einfach wirklich starke Leistung, die tatsächlich zementiert hat, dass Augsburg europäisch nichts zu tun haben wird und gleichzeitig den BVB gut durch die Wochen flowen lässt. Und das ist natürlich super Vorbereitung für das, was jetzt kommt.
Ich finde das so fantastisch, dass du jetzt schon zum zweiten Mal gejinxt hast, dass Augsburg Europapokal spielen wird. Marvin, darf ich dich kurz daran erinnern, die haben einen Punkt Rückstand auf Rang 8, der reichen könnte, zwei Punkte Rückstand auf Rang 7, der sicher reichen wird.
Das kann ich nicht wollen. Ich kann es nicht wollen nach diesen Leistungen, aber ja, es ist wahrscheinlich.
Ja gut, aber keiner von denen wird es verdient haben. Das ist einfach, sind alle schlecht. Ich meine, der Abstand zwischen Dortmund und Frankfurt sind 15 Punkte. Der Abstand zwischen Frankfurt und dem Relegationsteilnehmer Mainz sind 16 Punkte. Keine weiteren Fragen. Keine weiteren
Fühl's
Fragen.
Auch.
Alle diejenigen von euch.
Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2 sind ja auch 15 Punkte, um nochmal die Klassengesellschaft da einzuführen.
Ja, Wahnsinn. Sehr gut. Ja, sehr guter Hinweis. Alle diejenigen unter euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt fragen, Mensch, das mit dem BVB, das finde ich interessant. Warum sind die auf einmal so gut? Was bedeutet eigentlich das mit jetzt Lars Ricken als neuem starken Mann? Wie wird sich Sebastian Kehl einordnen? Was macht Sven Mislintat jetzt eigentlich? Und wie ist Edin Terzic denn jetzt zu bewerten als Trainer? Für all diejenigen unter euch, die sich diese Fragen stellen, habe ich eine gute Nachricht. All das habe ich besprochen am letzten Montag mit Jens Buschmann von Auf die Ohren und schwarzgelb.de. Könnt ihr euch gerne noch anhören. Diese Sendung, glaube ich, hat ein paar Dinge ganz gut aufgearbeitet und auch ohne, dass wir das Ergebnis vom PSG schon kannten. Kann man die immer noch sehr gut hören und kann das ja vielleicht noch machen, bevor jetzt dann Borussia Dortmund am Dienstagabend sein Auswärtsspiel bei Paris hat und damit um den Einzug ins Champions League-Finale spielt. Danach geht's noch gegen Platz 16 und Platz 18, auswärts in Mainz, zu Hause gegen Darmstadt und eventuell noch nach Wembley. Wir werden es sehen. Für den FC Augsburg geht's jetzt ganz anders weiter. Der FC Augsburg hat extrem formstarke Gegner. Man spielt jetzt dann zu Hause gegen Stuttgart und auswärts in Leverkusen. Also ja, unter diesem Aspekt verstehe ich deinen Pessimismus, Marvin. Aber es würde auch irgendwie zu dieser Saison passen, wenn ausgerechnet der FC Augsburg am letzten Spieltag in Leverkusen besiegt. Da würde man auch
sagen.
Gut, you got Bundesliga Leverkusen. Aber gut, wir sehen es uns alles an. Und angesehen haben wir uns auch ein Spiel in Bremen, bei dem es eben auch darum ging, für die einen in den Europapokalkampf einzugreifen und für die anderen sich aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Beides ist nicht gelungen. Hier der Spielfilm zu dieser Partie zwischen Werder und Borussia Mönchengladbach. In der 8. Minute spielt Reitz einen langen Ball auf Hack, der hinter Jung durch ist und das 1:0 mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck erzielt. Danach pariert Zetterer, der seinen Vertrag verlängert hat, vor dieser Partie stark gegen Kone und Itakura. Und in der 45. Minute ist es dann aber soweit, weil der Bremen kann ausgleichen über den rechten Flügel. Kombiniert man sich nach einem schlechten Pass von Skelly, beziehungsweise Elvedi spielt schon einen schlechten Pass auf Skelly, der verliert dann den Ball. Und so kombiniert sich Werder dann in den Strafraum. Linen steckt auf Bittencourt, der auf Woltemade steckt und der hat einen guten ersten Kontakt und mit dem zweiten erzielt er das 1:1. In der zweiten Hälfte tunnelt Rocco Reitz Jung und schießt am Tor vorbei. In der 65. Minute gibt es eine etwas unklare Ecke, meiner Meinung nach. Die bringt Bittencourt nach innen und findet Woltemade, der das 2:1 erzielt. Zetterer pariert zweimal klasse gegen Reitz. Duksch vergibt die Möglichkeit aus 3:1 und dann passiert etwas, was danach viel diskutiert wurde. Itakura flankt aus dem Rückraum auf Cvancara, der mit seinem Schuss an Friedels Hand hängen bleibt, die angewinkelt getroffen wird aus kurzer Distanz. Timo Gerach, der Schiedsrichter, symbolisiert noch angelegte Arm, gibt deshalb keinen Strafstoß. Allerdings schickt ihn der VAR nach draußen, denn angelegt war dieser Arm nicht. Er war eben angewinkelt. Timo Gerach schaut sich das an, entscheidet dann auf Strafstoß. Florian Neuhaus schnappt sich den Ball, obwohl er nicht vorgesehener Schütze war. Immerhin verwandelt er zum 2:2. Danach hat Werder noch zwei weitere Chancen. Schmid zirkelt einen Freistoß am Tor vorbei und Demann scheitert gleich doppelt an Nicolas, der spielen durfte, obwohl Omlin inzwischen wieder fit ist. Und so endet eben dieses Spiel, Daniel, etwas unbefriedigend für beide Seiten, denn Gladbach hängt immer noch unten drin, auch wenn es auch 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz sind. Was man da aber noch nicht so genau wusste, wie viel Punkte Vorsprung das sein würde, war ja am Samstagnachmittag dieses Spiel. Und Werder Bremen, tja, war zwischenzeitlich mal auf 40 Punkten, jetzt sind es doch nur 38 und damit bleibt man auf Rang 11. Wie groß ist denn für dich diese Strafstoßentscheidung in der Bewertung dieses Spiels?
Das ist eine gute Frage, weil sie natürlich offensichtlich sehr entscheidend dafür ist, wie dieses Spiel ausgegangen ist am Ende. Aber ich das Gefühl hatte, dieses Ergebnis wurde dem Spiel schon gerecht, so wie das gelaufen ist. Weil ich fand, das ist ein Spiel, wo abwechselnd beide Mannschaften besser waren und das sich insgesamt dann so ausgeglichen hat, dass es sehr okay fand, dass das unentschieden ausgeht. Auch wenn es sicherlich für Gladbach schon hochgradig glücklich ist, weil ich trotzdem, was ich gerade gesagt habe, schon sagen würde, dass Bremen über längere Strecken besser war, aber eben Gladbach da auch genug Chancen hatte, um insofern auch ein Unentschieden verdient zu haben, beziehungsweise Bremen aus ihrer Überlegenheit, die sie schon, wie gesagt, länger hatten, nicht genug gemacht hat, um das klar zu machen und ja die Chance dazu auch hatten und die dann nicht genutzt haben. Und ich den Elfmeter auch nicht falsch fand, aber halt irgendwie ein bisschen glücklich und billig. Und so ist das halt, dass so eine Situation gerade so spät, dass ich dann entscheiden kann. Also insofern, was den Zufallsfaktor angeht in diesem Spiel, natürlich war das dann der entscheidende Faktor. Aber was die große Makrogerechtigkeit angeht, fand ich es okay.
Ja, ich fand das interessant, weil ich habe dieses Spiel als letztes Spiel im Real Life gesehen. Ich habe Samstagnacht damit angefangen und ich bin so ehrlich, am Sonntag habe ich es dann fertig geguckt. Ich bin nur bis zur 5. Minute gekommen, da habe ich mir gedacht, okay, gut, das war genug Fußball für heute. Ich gucke es lieber morgen früh mit frischem Kopf. Und ich hatte vorher nur über Social Media von diesem Spiel gehört. Und da habe ich so viel schlechte Laune mitbekommen und zwar in beiden Fanlagern. Bei Werder Bremen ging es darum, dass, ich glaube, die Sportschau dann später gezeigt hat, dass der Pass auf Hack beim 1:0 vermeintlich abseits gewesen sei, was logischerweise der VAR anders bewertet haben muss. Ansonsten hätte dieser Treffer nicht gezählt. Ich habe allerdings auch keine Einstellung gefunden, wo ich dann auch gleichzeitig den gesehen habe, ob das jetzt auch der richtige Frame ist mit dem Kontakt bei der Ballabgabe, der gegeben wurde. Also das war der eine Grund. Dann gibt es ganz viele Werder-Fans, die zumindest ich da gelesen habe, die sagen, das darf nie im Leben ein Strafstoß sein. Und es gibt aber auch zu Recht den Hinweis auf andere Szenen, wo so etwas nicht Strafstoß war. Ja, sind wir halt beim uralten Thema. Handspielregel ist ein bisschen wie Würfeln, das muss man sagen. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch bei Gladbach-Fans irre viel schlechte Laune gelesen, die dieses Spiel ganz, ganz schlimm fanden, die es schlimm fanden, dass Itakura jetzt wieder in der Innenverteidigung gespielt hat, das umgestellt wurde und die Gerardo Seoane vorwerfen, er habe nicht erkannt, dass es hier um den Abstieg geht. Und mit dem im Hinterkopf bin ich ins Spiel reingegangen und dachte mir so, okay, worüber regt ihr euch eigentlich alle auf? Also Gladbach zum Beispiel hatte eine sehr schwache Phase nach dem 1:0. Das war auch typisch Gladbach, muss man sagen. Diese Phase haben sie gerne, wenn sie mal führen. Aber ich fand, der Beginn der zweiten Hälfte war super. Die Art und Weise, wie man reingekommen ist, war super. Der Strafstoß, er entsteht zufällig, aber die hatten da 4, 5 Flanken aus dem Halbraum. Die hat auch Werder, gab es keinen Druck auf den Flankengeber. Diese Flanken kamen immer halbwegs an. Also ich fand, Gladbach hatte gute Momente. Klar, abhängig von Hack und so weiter, aber immerhin haben sie einen Robin Hack, der gerade gut spielt. Und bei Werder fand ich es genauso, dass Werder ja auch genügend zugelassen hat, dass man sagen kann, 2-2 ist ein gerechtes Ergebnis. Und aber auch Werder hatte ja sehr, sehr gute Phasen, ist nach dem 0-1 nicht in sich zusammengefallen, auch nach den weiteren Chancen, die es dann gab. So hat sich dann sehr gut reingespielt, hatte viele gute Möglichkeiten über die Flügel hinweg. Nick Woltemade hat das beste Spiel gemacht, was ich überhaupt von ihm gesehen habe. Ich habe zum ersten Mal verstanden, warum Stuttgart den haben möchte, wenn ich es jetzt mal so drastisch formulieren kann. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht emotional involviert bin. Ich habe aber das Gefühl, bei dir rausgehört zu haben, dir geht es eigentlich ähnlich, dass du sagst, ja, war doch eigentlich okay von beiden.
Ja, genau. Also einerseits wäre das die positiv gewandte Variante. Andererseits habe ich mir auch gedacht, ich konnte bei beiden jetzt auch nicht immer nachvollziehen, warum sie jetzt das Spiel so am Kippen lassen, wie es der Fall war. Ne? Also du hast ja schon angesprochen, Gladbach hatte nach dem 1-0, dass ich, obwohl es in der 8. Minute gefallen ist, schon das Gefühl, das kam jetzt irgendwie gegen den Spielverlauf und aus dem Nichts. Also Bremen hat eigentlich den besseren Start, dann macht Gladbach halt dieses Tor, das auch so ein bisschen mit zwei langen Bällen halt auch in sich aus dem Nichts fällt. Und Hack macht das dann übrigens stark. Ich fand es witzig, dass er quasi mit dem falschen Fuß in die falsche Ecke den reinschießt. Später hatte, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, nochmal eine Chance, wo das so ähnlich war, wo der Ball dann so sich wegdreht vom Tor, wie man es eigentlich erwarten würde. Das fand ich eine ganz witzige Parallele innerhalb der Szenen. Und dann hat Gladbach noch zwei Chancen, gleich noch zu erhöhen. Und danach haben sie halt das Spiel aus der Hand gegeben und genauso hat Bremen es dann, wie gesagt, nicht geschafft, aus ihrer Überlegenheit, die sie bis zum 2-1 dann hatten ungefähr oder bis zu dieser Druckchance, dann da eben mehr draus zu machen. Und du hast jetzt schon einige Sachen quasi so ein bisschen angesprochen, die ich mir auch noch notiert hatte. Unter anderem, dass Woltemade wirklich gut ist. Also ich hatte mir das neulich auch schon mal gedacht, als ich ihn gesehen habe, dass ich so diese Mischung aus Robustheit, Körpergröße und Präsenz und aber auch Technik, Übersicht, auch Kombinationswillen auf jeden Fall, sich einzuschalten in im Passspiel, die gefällt mir schon sehr gut und hat man in dem Spiel natürlich alles gesehen. Also er hat ja war ja auch bei dem ersten Tor in der Entstehung schon beteiligt, macht dann dieses Kopfballtor nach dem Eckball sehr, sehr gut. Also das ist ja, steht er ja wirklich bildhübsch in der Luft, muss man sagen, und köpft den sehr schön rein. Also ich fand da, wenn man nur dieses Spiel von ihm gesehen hat, würde man auf jeden Fall sagen, ja, junger Spieler, der so viele Anlagen hat, so komplette Anlagen hat als Stürmer, da ist doch einiges drin. Ja, hat er bis jetzt in der Bundesliga noch nicht konstant so gezeigt, aber ich würde sagen, das Potenzial hat man da sehr gut gesehen. Und auf der anderen Seite, ne, kann Gladbach das natürlich auch schon früher noch ausgleichen vor und diesen diesen zweifelhaften Strafschuss, der aber dann, den man auch irgendwie geben muss, würde ich sagen, den dann gar nicht brauchen. Ne? Also es gab ja Reiz hatte noch ein paar Abschlusschancen. Ich glaube auch noch einen Kopfball, der dann sehr stark gehalten wird von
Zetterer.
Genau. Also ich komme jetzt auch schon wieder ins Schwimmen, genauso wie dieses Spiel irgendwie so hin und her geschwommen ist, weil ich mich da auch nicht entscheiden konnte, wer da jetzt im Endeffekt besser war.
Aber nur mal ganz kurz. Max, du hast ja die Unzufriedenheit an beiden Lagern angesprochen, aber das hängt ja allein damit zusammen, dass beide vor dem Spiel gesagt haben, ja gut, unsere Saison ist nicht so gut. Aber, also ich bin zwar Bremer, aber wenn ich mir angucke, was die Gladbacher, ne, die jetzt extra also so den Trainer gewechselt, Cioran, und da haben wir eigentlich gedacht, da wird das jetzt hier richtig gut, so vor ein paar Jahren, also beziehungsweise von einer Weile. Und dann, das mit, der war ja der Schweiz erfolgreich, da wird das auch jetzt hier irgendwann auch mal laufen. Und nein, es ist nicht gelaufen, es ist ein extrem schlechter Schnitt von Cioran, ne, ich glaube 1,07 Punkte, das ist wirklich gruselig, ne? Und dann auf der anderen Seite kommst du natürlich, wenn du jetzt, ne, bleiben wir bei der Bremer Sicht, dann hast du in der letzten Zeit ordentliche Spiele gehabt, du hast sogar Stuttgart geschlagen, ne? Du hast auch Augsburg geschlagen, nachdem du davor aber auch ganz schön Rocky unterwegs warst. Ja, das stimmt, ne? Ja. Ja, und dann auf der und bei den Gladbachern ist es ja irgendwie das gleiche dann in Gelb, ne? Da hast du irgendwann mal gute Zeiten gehabt und dann hast du jetzt irgendwie halt auch in Dortmund verloren, kann man machen. Augsburg, Hoffenheim ist ja eigentlich auch nicht so richtig gut drauf, da verlierst du auch. Naja, dann immerhin mal einen Punkt gegen Berlin, aber sagst du, gut. Also hier die Werderaner, die können auch froh sein, dass die 11 Mann auf dem Platz haben. Gegen die können wir aber nochmal gewinnen. Ja, und dann gewinnst du halt doch nicht. Ja, und das ist halt, deswegen ist diese Unzufriedenheit, weil das für beide Mannschaften oder für beide Fans, Fanlage war das der Gegner, den du schlagen musst. Ja, genau. Und
ja, okay.
Das ist nicht passiert. Das ist das Problem. Und am Ende ist es aber genau die Saison, die beide Mannschaften gerade irgendwie, das ist ein typisches Ergebnis 2-2, weil wir erwarten hier eigentlich keine Wunder und dann trifft derjenige, der die ganze Saison noch kein Scheunentor getroffen hat. Ne? Und jetzt sage ich, oh gut, okay, aber Potenzial hat er ja auch schon. Ist ja auch ein interessanter Spieler. Ne? Du hast ja eben gerade gesagt, der VfB Stuttgart hat aus anderen komischen Ganoven schon einen Top-Spieler gemacht. Ne? Das kann auch mit Woltemate passieren. Ja, aber das ist jetzt das erste Mal, dass wir das gesehen haben und trotzdem passt dieses Ergebnis, dieses 2-2, wunderbar zu diesem Spieltag.
Ja, man hätte es eigentlich kommen sehen müssen. Gebe ich dir recht. Ich habe trotzdem auf Bremen getippt. Ich dachte, Gladbach rutscht da noch richtig unten rein. Jetzt sind es 4 Punkte Vorsprung. Man spielt jetzt noch zu Hause gegen die Eintracht. Wir haben es ja schon angesprochen. Und dann beim VfB Stuttgart. Daniel, nachdem du ja jemand bist, der da logischerweise auch persönlich involviert ist in dieses Rennen um den Klassenerhalt. Wir haben ja gerade schon gehört, welche Bedeutung dieses Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt für die SGE hat. Marvin hat es ja schon angekündigt, da müssen die Punkte her, damit man jetzt auf jeden Fall ganz, ganz sicher mit dabei ist. Und dann auswärts in Stuttgart, da haben wir ja gesehen und werden wir heute auch noch drüber sprechen, jetzt dann gleich, wie schwer es da ist zu gewinnen. Wie sicher glaubst du, sollte sich Gladbach aktuell sein, dass man nicht noch auf 16 rutscht?
Das ist so eine Frage. Da meine Haltung dazu ist in den letzten 8 Tagen mehrmals hin und her geschwappt.
Ich dachte, in den letzten 8 Minuten von Heidenheim gegen Mainz.
Auch das. Auch in den letzten 8 Stunden, also vor diesem Union gegen gegen Bochum Spiel und danach. Aber eben auch natürlich mit dem Fakt, dass Gladbach halt diesen einen Punkt noch geholt hat, der da durchaus einen großen Unterschied macht, weil sie damit hat jetzt zum Beispiel 3,5 Punkte vor Union und einen halben Punkt vor Bochum liegen, statt nur 2 und damit halt nochmal ein bisschen schwieriger in Schlagdistanz sind. Das heißt, sie müssten ja ein ganzes Spiel mehr gewinnen, Union zum Beispiel, um an Gladbach vorbeizuziehen. Das ist möglich, weil, ne, du hast es angesprochen, das sind durchaus 2 Spiele von Gladbach, die man verlieren kann. Und wenn Union nicht mindestens 4 Punkte holt, dann wird das sowieso schwierig, würde ich sagen. Also insofern ist es so eine Gemengelage, wo noch sehr viel drinsteckt, was passieren kann. Ich würde aber sagen, allein schon, dass da 3 Mannschaften jetzt noch zwischen Gladbach und gefährlichen Plätzen stehen, dass die halt alle noch an ihnen vorbeiziehen, würde ich vermutlich als unwahrscheinlich betrachten und wäre deswegen zwar absolut nicht beruhigt als Gladbach-Fan, aber auf eine unberuhigte Weise zuversichtlich. Was sowieso so ein Zustand ist, den ich in den letzten Wochen ausgiebig gefühlt habe und deswegen ganz gut nachvollziehen kann, ja.
Unberuhigterweise zuversichtlich. Ich glaube, das ist schon ein Thementitel hier heute gefunden.
Ne? Ja, das ist wirklich, ich glaube, so fühlt sich die halbe Liga und auch alle Champions League-Teilnehmer aktuell irgendwie sind total unruhig, aber irgendwie zuversichtlich, dass sie ins Finale einziehen. Wir werden es sehen. Also für Gladbach geht es jetzt dann erstmal gegen Eintracht Frankfurt weiter. Für Werder Bremen geht es jetzt dann nach Leipzig, bevor man noch ein Heimspiel gegen den VfL Bochum hat. Aktuell sind es 1 Punkt Rückstand auf Rang 9, 2 Punkte Rückstand auf Rang 8, 3 Punkte Rückstand auf Rang 7. Wie die Lage bei Werder genau ist, das werden wir ja im Schwerpunkt noch genauer besprechen. Wer weiß, vielleicht wird da der Strafstoß nochmal anders bewertet, aber ich fand es zumindest ganz wohltuend zu hören, dass ich nicht alleine bin mit meiner relativ nüchternen Analyse dessen. Da bin ich doch mal gespannt, wie wir jetzt dann das 3-1 vom VfB Stuttgart gegen den FC Bayern analysieren werden. Erstmal zum Spielfilm dieser Partie. Neuer pariert stark gegen Führig. Vorher blockt Guerrero noch einen Schuss und verletzt sich dabei. Er muss verletzt runter. Dyer wird dann behandelt am Kopf. Vorher rettet dann mit genau diesem Kopf logischerweise auf der Linie, muss wieder behandelt werden. Und als er außen behandelt wird am Spielfeldrand, da geht dann der VfB Stuttgart in Führung nach einem Einwurf. Starju wirft von rechts ein, zieht dann nach innen, läuft hinter die Kette, bekommt von Undav einen gechippten Ball, steht alleine vor Neuer und trifft zum 1-0. Ist schon der 3. oder 4. Lauf hinter die Kette, den niemand von Bayern aufgenommen hat in diesem Spiel. Kann man ja auch nicht ahnen, dass der VfB gerne mal hinter die letzte Kette läuft. Was man auch nicht ahnen konnte, war, dass Serge Gnabry dann in der 35. Minute beziehungsweise nach Ansicht der Bilder in der 37. Minute einen Strafstoß zugesprochen bekommt. Und zwar geht er erst mit Tempo in den Strafraum, sein Schuss wird geblockt, aber Pavlovic nimmt den Ball auf, legt ihn wieder zurück auf Gnabry. Er legt ihn, will an Anton vorbeigehen und wird dabei von Anton im Auge getroffen, fällt. Ob er schon vorher gefallen ist, währenddessen schwer zu sagen. Auf jeden Fall entscheidet Tobias Welz auf Strafstoß. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage, das ist zumindest ein sehr harter Pfiff. Harry Kane tritt an und verwandelt zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte dann schießt Choupo-Moting nach einem Pass von Kane knapp am Tor vorbei. Neuer pariert zweimal gegen Führig. Kane vergibt per Kopf und nach einem Konter die Chancen aus 2:1. Und was passiert sehr oft, wenn man die Chancen vergibt? Man kassiert hinten noch einen. Und genau das ist dann der Fall in der 83. Minute. Da schlägt Silas eine Flanke auf Jong, der am zweiten Pfosten köpft und an Neuer vorbeikommt. Und so ganz weiß man erst in der Wiederholung, wie das möglich war. Da sieht Manuel Neuer nicht gut aus. Und so ist es dann auch in der 93. Minute, auch wenn das dann nicht an ihm liegt. Da wird Gerassi noch geblockt bei einem Schuss, aber Silas kommt an den Ball und trifft zum 3:1. Das komplette Zentrum war offen und wieder mal rückt jemand aus der Kette heraus, was den Pass auf Gerassi erst möglich gemacht hat. Da halten leichte Real Madrid-Vibes durch die Arena in Stuttgart. Bayern ja 2:2 gegen Real gespielt, ihr habt es mitbekommen unter der Woche. Tja, und jetzt ist die Frage, Marvin, wie bewerten wir diesen Sieg vom VfB Stuttgart? Stuttgart natürlich sehr stark gespielt, also ich will da gar nichts kleinreden. Gleichzeitig hatte man aber bei den Bayern auch schon das Gefühl, die spielen halt gerade um gar nichts mehr.
Ja, die spielen um gar nichts, aber trotzdem will ich den ersten Satz, den du angesprochen hast, akzentuieren. Ich finde, es ist halt einfach unfassbar krass, was der VfB für eine Saison spielt. Die haben 34 Punkte. 34 Punkte. Mehr als letztes Jahr. Das muss ich sagen. Alter. Ja. Also 34 Punkte mehr als letztes Jahr. Und ist bis letztes Jahr schon in der Liga geblieben. Also es ist wirklich schon sehr, sehr stark. Ich muss sagen, ich bin komplett beeindruckt von dieser Mannschaft. Es ist einem Hoeneß gelungen, aus diesem uns war immer klar und war ja auch schon unter Pellegrini Pellegrini richtig war uns ja schon klar, da sind ja so viele Einzelspieler, die alle was können. Das war früher schon klar, aber er hat es geschafft, aus diesen Spielern noch bessere Spieler zu machen. Die haben eine Offensive, das ist der absolute Wahnsinn, ja. Also die Tatsache, dass man Silas dann einfach erstmal einwechseln kann, ja, und der dann halt ein Tor und einen wichtigen Assist machen kann. Mhm. Das ist absolut herausragend. Ein Undav, der kommt dann hierher und du denkst, okay, der hat sich wunderbar bewiesen in Belgien, ja, ist ein spannender, toller Spieler, war in England. Ob er aber jetzt das Bundesliga-Niveau gehen kann, wissen wir nicht. Nö, auch gar kein Problem, mache ich. Ja, gut, dann hast du noch
kannst so du dich noch an die Diskussion erinnern, wohin mit Undav, wenn Gerassi wieder zurückkommt, weil er verletzt war? Ja. Und die Antwort von Hoeneß war, die spielen beide, seid ihr dumm? Und ja, genau. Die spielen einfach ganz fantastisch.
Genau, und sie machen einfach, beide. Und das führt ja dann im Endeffekt dazu, dass Undav jetzt der Spieler ist, über den wir uns ernsthaft Gedanken machen, weil er vielleicht bei der Europameisterschaft ein extrem wichtiger, spannender Spieler werden kann. Wie geil ist das denn? Und das zeigt die Entwicklung des VfB. Und deswegen will ich das nur mal nach vorne stellen, weil ich glaube, es ist das erste Mal seit 17 Jahren, dass der VfB zu Hause gegen Bayern gewonnen hat. Ich weiß es nicht, ich glaube,
ja,
es ist
seit
so.
Seit 2007, ne? Genau. Mhm.
Genau, und das ist ein herausragendes Ergebnis. Das ist ein Ergebnis, was auch kontestiert wurde durch den Elfmeter, den du gerade angesprochen hast, wo es ja nicht hundertprozentig klar war, geht das dann jetzt so weiter. Ja? Aber nein, der VfB ist aktuell in dieser Saison einfach so stabil, dass sie sagen, okay, also ehrlich gesagt, Leute, das war ein Quatsch Elfmeter, ne? Das wisst ihr auch, guckt da rein, das ist Unsinn. Ne? Das ist kein Elfmeter. Ich finde das ein absoluter Skandal. Aber die machen weiter. Und das finde ich einfach beim VfB so stark. Und natürlich ist es so, du merkst, die Bayern sind diese paar Prozent, diese 2-3%, die gehen gerade woanders hin. Und das ist völlig verständlich. Denn die haben einen absoluten Baba-Gegner bald. Die haben unter der Woche, aber die haben ein großes Ziel. Denn ich will auch Paul Breitner und Lars Ricken da wieder in der Europa, in der Rüstung sehen, wieder in London. Hab da auch Bock drauf. Ne? Und das wollen beide Mannschaften, deutsche Mannschaften auch. Und dann ist es halt bei den Bayern so, weil halt nicht alles so ineinander flowt, sind diese paar Prozent, die fehlen. Aber trotzdem ist es halt auch so, dass der VfB gar keinen Bock hat, sich gerade irgendwas nehmen zu lassen. Das siehst du auch im Stadion. Guck dir an, welche Welle die Fans da gerade machen. Die Und trotz dieser internen Querelen, wir wissen ja, dass da immer ein schwelender Konflikt ist und du denkst, Alter, was ist denn hier eigentlich hier los? Der VfB ist doch eigentlich gerade so richtig gut. Wäre es ja nicht vielleicht einfach mal gut, wenn ihr alle mal die Klappe haltet? Nein, da geht's immer noch weiter. Aber die Fans sind so emotional und so drin, dass das auch auf das Stadion, aufs, nicht nur Stadiondach, sondern aufs Stadionfeld abgeht. Und dementsprechend haben die Bayern, die nicht 100% gerade in Form sind und die auch diese paar Prozent lieber für die für unter der Woche brauchen, halt das vermissen lassen. Aber trotzdem, das ist die Stärke des VfB.
Ja. Absolut, also volle Zustimmung zu allem, was du gesagt hast. War auch gut, dass du mich da eingefangen hast, weil ich habe mich dann selber wieder über meine Frage geärgert. Das ist ja genau das, was einem dann immer vorgeworfen wird. Jetzt waren die Bayern wieder so schwach, wir waren noch so gut. Schon, also es ist absolut richtig, auf die Stärke des VfB zu gehen. Und da gibt's auch also ganz viele tolle Statistiken. Guirassy hatte eine 96-prozentige Passquote. Sie hatten 23 von 24 ihrer Schüsse kamen aus dem Spiel heraus. Sie hatten viel, viel mehr Ballbesitz als Bayern. Bayern hatte in der halben Stunde 32% Ballbesitz. Am Schluss waren es dann 40% Ballbesitz. Also ganz untypisches Spiel. Auch Bayern hatte insgesamt nur 10 Schüsse, davon nur 3, die tatsächlich aufs Tor gekommen sind. Also sehr, sehr gute defensive Leistung auch. Und dennoch fand ich es aber interessant zu sehen, dass trotzdem die Bayern fast so ein Bayern-Spiel draus gemacht hätten, wo sie eigentlich nicht gut sind, wo auch das passiert, was nicht passieren darf, nämlich, dass sich nochmal jemand verletzt, beziehungsweise sogar zwei Spieler sich verletzen und du jetzt vor dem Real Madrid-Rückspiel noch weitere Probleme hast. Also Guerrero wird ziemlich sicher ausfallen, zumindest ist es das, was man jetzt Stand Sonntagabend sagen muss. Und dennoch hat Bayern diese einzelnen Kontergelegenheiten. Und in der ersten Hälfte war es noch so, dass Stuttgart eine so gute Rückwärtsbewegung hatte, dass Bayern ganz oft die Konter abgebrochen hat und zum Teil so verzweiflungslange Pässe gespielt hat. Das war richtig arm, ehrlich gesagt, muss man sagen. Das war richtig schlecht. Aber weil es halt der VfB sehr gut gemacht hat. Und in der zweiten Hälfte gab es diese Konter immer noch, aber da standen die dann oft 3-3 oder 4-3 und mussten mit zum Teil sehr riskanten Aktionen da dann noch Tore verhindern. Haben es dann auch sehr gut gemacht, also sprich, Abwehr stand auch sehr gut, egal ob du Roh, Anton, Ito oder Starcho nennst, jeder hatte da eigentlich so seine Hero-Aktion, die sogenannte Schlotterbeck-Grätsche, jeder von denen hatte eine davon, aber es gab eben auch diese Chancen. Das fand ich dann doch interessant, dass das dem VfB passiert ist, obwohl Bayern nicht so stark war in dieser Partie. Und ich will das nicht kleinreden, es war ein verdienter Sieg und so weiter. Aber es gab das Potenzial, dass Bayern hier einen richtig dreckigen Sieg einfährt, ohne Ballbesitz und mit Kontern. Ein bisschen so wie im Hinspiel, nur da ist halt quasi jeder Konter in der ersten Hälfte verwandelt worden. Und deswegen haben sie dann 3-0 geführt und dann konnte Stuttgart darauf nicht mehr reagieren. Das fand ich bemerkenswert, ohne dass es irgendeine Rolle spielen würde, muss man sagen.
Ja, du hast recht. Ja. Also diese Momente waren noch da. Choupo-Moting vergibt, glaube ich, eine richtig gute Chance. Genau. Ja, wo ich denke, okay, dann ist es das. Dann ist es das 2-1. Ne? Dann muss dann
Kane ja auch, dieser Kopfball. Also.
Ja. Also ich meine, das ist ja auch, ich sag mal so, für all die Bayern-Fans, die jetzt zuhören, das ist jetzt auch die Motivation, die ihr jetzt mitnehmen müsst für das wichtige Spiel, ja? So nach dem Motto, es ist ja nicht alles kaputt, ne? Und auch was dann immer geredet wurde und so weiter. Ich glaube, diese Mannschaft ist intern weit von desaströs kaputt gar nicht. Das sind halt ein paar Prozent, die fehlen. Das ist halt eine schwierige Saison. Du guckst wieder anders. Du hast einen anderen Blick drauf, einen professionelleren Bayern-Blick. Ich würde sagen.
Ich habe halt hier die Rückrundentabelle offen. 8 Siege, 1 Unentschieden, 6 Niederlagen. Die haben fast so viele Niederlagen wie Siege in der Rückrunde.
Die wussten früh, dass sie halt die Champions League holen wollen. Ne?
Die haben 14 Punkte abgegeben auf Leverkusen. Ja. Die haben 8 Punkte abgegeben auf Stuttgart. Bayern spielt richtig schlecht.
Ja.
In der Champions League sind sie halt weitergekommen.
Ja. Also. Und wenn man jetzt zum Beispiel dieses Spiel gesehen hat und sich fragen würde, welche von den beiden Mannschaften liegt am Ende vor der anderen oder hat es verdient, vor der anderen zu liegen, dann ist ja sehr klar, dass das Stuttgart sein muss. Und um nochmal zu denen ein bisschen was zu sagen, aber auch damit über Bayern. Also ich war, auch wenn es jetzt nicht mehr neu ist, dass Stuttgart gut spielt in der Saison, ja wirklich nicht. Und ich das auch schon in vielen Spielen gesehen habe, ich war trotzdem noch so ein bisschen schockiert davon, wie gut die ein paar Sachen gemacht haben. Also wie gut die zum Beispiel gleich in der ersten Halbzeit schon durch die Mitte aufgebaut haben, sich da durchkombiniert haben. Natürlich fließt da das Selbstvertrauen auch aus jedem Pass, aus jedem Laufweg. Das ist natürlich auch klar, dass es natürlich auch so eine Laufgeschichte ist, no pun intended. Aber wie die ja halt auch angelaufen sind, sowohl im Gegenpressing als auch im Aufbaupressing, das fand ich sehr beeindruckend. Und einerseits Bayern ist dazu auch sehr wenig eingefallen. Also ich kann mich an, gerade in der, ja eigentlich in beiden Halbzeiten, an wenig Situationen erinnern, wo sie dieses Pressing von Stuttgart mal geschlagen hätten, überspielt hätten, sich da durchgespielt hätten. Ne, also es ist ja kein insofern kein Wunder, dass wir jetzt bei den Chancen für Bayern halt auch wieder über Konterchancen gesprochen haben und eben nicht über rausgespielte. Aber das sagt halt auch viel darüber aus, wie gut das Stuttgart gemacht hat. Ne, auch die Tore, ich fand bei dem 2-1 verteidigt Bayern das zwar extrem passiv, aber Stuttgart spielt halt auch gute Verlagerungen, legt sie sich quasi gut zurecht. Jong macht dann einen schönen Laufweg, der dann bedient wird. Mhm. Bei dem 3-1, schon in Führung liegen, natürlich dann auch in einer euphorisierten Situation, macht dann Gerasin noch diese Grätsche, um den Ball zu Sidas zu bekommen.
Ja.
Ja. Also ich finde da, wenn man sich dieses Spiel so anguckt, sieht man wirklich, dass Stuttgart Surprise und ich hörte hier first, eine unfassbar gute Saison spielt. Aber was ich mir nämlich dabei auch dachte, war, eigentlich ist Stuttgart das größte Opfer dieser Leverkusen-Saison, weil die eigentlich gerade um eine Meisterschaft spielen sollten.
Ja, das finde ich auch. Und ich finde, diese eine Szene, die du gerade richtig angesprochen hast, 87. Minute hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Gyökeres geht da rein, grätscht diesen Ball dann auch hin, damit es dann irgendwie weitergeht. Das ist total geil. Also was ist denn hier los? Und das zeigt einfach diesen kompletten Einsatzwillen, den ich bei anderen Mannschaften in dieser Saison zum Teil habe vermissen lassen. Und das ist schon so das, wo auch für mich als neutraler Zuschauer hier vollkommen der Funken überspringt. Und das ist einfach mega schön zu sehen. Und du hast vollkommen richtig gesagt, in der normalen Saison, ich sag mal in einer anderen Saison, wäre halt VfB vielleicht echt einer, der gerade wirklich um die Meisterschaft noch aktiv mitspielt und nicht die letzten Spiele eigentlich selber so auslaufen kann. Das ist schon wild.
Ja, absolut. Also das ist die richtige Anmerkung. Und du kannst es ja auch an einem Spieler festmachen, Daniel, den du ja noch sehr gut kennst. Also ich gehe einfach mal davon aus, du wirst Jamie Leveling nicht wiedererkennen.
Ja, absolut nicht. Ja. Ich hatte so einen Moment, wo ich ihn habe spielen sehen und mir der Name nicht gleich einfiel. Und der Name, der mir irgendwie komischerweise zuerst einfiel, war Navri. Dann musste ich mich korrigieren. Vielleicht ist da auch irgendwie eine Synapse halt aus Gründen angesprungen. So.
Ja. Also wirklich interessantes Spiel, sehr, sehr gut vom VfB Stuttgart und ein absolut verdienter Sieg, zu dem auch noch gehört, also Eric Dier zur Halbzeit wurde er dann endlich ausgewechselt, das habe ich noch nicht gesagt, dann kam Upamecano, aber der Umgang mit Kopfverletzungen immer noch nicht gut, muss man sagen, der erste Treffer war schon hart, das war in der 12. Minute, da hat ihn Gerasi an der Stirn erwischt und dann die Rettungstat auf der Linie, also wenn da noch Kommentatoren dann davon sprechen, dass er heroisch seinen Kopf hinhält, dann stimmt es zwar in der Beschreibung, aber das Adjektiv würde ich mir doch dann doch sehr, es ist ein Adverb in dem Fall dann, wenn ich es gerade richtig sehe, aber auf jeden Fall, das würde ich mir dann doch sparen und gut, dass er dann zur Halbzeit ausgewechselt wurde, wir alle wissen, Second Impact Syndrome. Sehr, sehr gefährlich. Und dann wollte ich noch anmerken, neben dem Strafstoß, über den man mehr als gut diskutieren kann, Gott sei Dank hat er keine Rolle gespielt, fand ich, gab es noch eine weitere Szene von Tobias Welz, die für mich so ein bisschen stellvertretend für keinen guten Schiedsrichtertag stand. In der 94. Minute gibt der Thomas Tuchel, der sich über das 1:3 beschwert, noch die gelbe Karte und direkt danach pfeift er ab, wo man sich auch denkt, hätte man sich die Karte da nicht vielleicht noch sparen können? Musste das jetzt wirklich noch sein? Ich verstehe, dass man sich nicht alles anhören will von den Bänken, aber wie gegenüber Trainern mit gelben Karten rumgeschmissen wird, letzte Woche ja auch mit Hoeneß und Xabi Alonso, die einmal was sagen, beide kriegen sie direkt gelb vom Schiedsrichter. Nun ja, muss der DFB wissen, wie er das will. Der VfB weiß auf jeden Fall, dass er jetzt die Vizemeisterschaft will. Dafür nötig wäre jetzt ein Sieg in Augsburg und vielleicht auch noch ein Sieg zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Beides scheint möglich zu sein, wenn man sich die aktuelle Form des VfB anguckt, der Rückrundentabellenzweiter ist. Übrigens, der FC Bayern spielt jetzt dann am Mittwoch bei Real Madrid, mit welcher Formation auch immer. Da wird es dann wahrscheinlich tagtäglich darum gehen, wer wie fit wird. Danach spielt man noch zu Hause gegen Wolfsburg und dann bei Hoffenheim. Und eventuell, wenn man ein anderes Gesicht zeigt, als das hier in Stuttgart gesehene, auch im Champions-League-Finale. Und dann vom Champions-League-Finale zum 1. FC Heidenheim zu kommen. Dieser Weg ist nicht mehr so weit, wie man gedacht hätte vor dieser Saison. Allerdings ein kleiner Weg ist es doch. Wir wollen jetzt sprechen über das Spiel, das am Sonntagabend stattfand, Heidenheim gegen den ersten FSV Mainz 05, und Folgendes trug sich dazu. Erst pariert Zentner gegen Dingschi, Lee trifft eine Flanke nicht richtig, Kleindienst grätscht einen Abschluss am Tor vorbei, das waren so grobe Zusammenfassung die ersten halbe Stunde, und dann in der 37. Minute ist es aber soweit. Hanke Olsen dribbelt an, passt auf Chor, der wird vom Ball getrennt, aber Hanke Olsen kann nochmal auf Kassi passen, der diesmal auf links gespielt hat. Mit rechts flankt er dann nach innen, also sprich mit Schnitt zum Tor, und findet Burkhardt, der komplett frei und wunderbar nur die Innenseite hinhält, Volley ins Tor trifft. Zum 1:0 für Mainz 05, das für die Mainzer zwischenzeitlich bedeutet hat, dass man den Relegationsplatz verlassen hat. Dingschi rettet dann noch vor der Linie und verhindert das 0:2. Später allerdings pariert dann Zentner sehr stark gegen Dingschi und verhindert das 1:1, das allerdings doch noch fällt. In einer besseren zweiten Hälfte kann dann der FCH ausgleichen. Kleindienst lässt sich auf den Flügel fallen und passt zu Schöppner, der spielt einen Fehlpass, aber Kleindienst erobert den Ball zurück, passt zu Traoré, der nach innen flankt, dort Kleindienst findet, der zwischen den Innenverteidigern und vor Fernandes, der eben Innenverteidigung gespielt hat in diesem Spiel, zum Kopfball kommt und das 1:1 erzielt. Und jetzt beginnt die Phase der großen Chancen auch für Heidenheim. Meinker köpft nur an dem Pfosten, Zentner pariert super gegen Beste. Auf der anderen Seite allerdings klaut Müller gerade noch Burkhardt den Ball vom Fuß, und in der 94. Minute köpft Schimmer nochmal an die Latte, dann ist das Spiel vorbei. Es endet mit einem 1:1, das beiden Teams nicht so wirklich weiterhilft. Mainz 05 bleibt auf dem Relegationsplatz hängen und Heidenheim hat 2 Punkte Rückstand weiter auf Rang 8, aber man hatte eben die Möglichkeit, als einziges Team, das möglicherweise gewinnen hätte können an diesem Spieltag, da hätte Heidenheim die ganze Liga nochmal aufmischen können, da wäre man da richtig mit dabei gewesen, im Rennen um Rang 7 sogar. Daniel, wie haben dir beide Teams gefallen? Findest du, es ist ein gerechtfertigtes, dem Spielverlauf entsprechendes Ergebnis?
Ja, ist die kurze Antwort auf den letzten Teil der Frage, glaube ich. Es war eins dieser Spiele, von denen es einige dann insgesamt an dem Spieltag gab, wo ich nicht so wirklich ein großartig systematisches Gefühl für habe, sondern wo ich den Eindruck hatte, da hing viel vom jeweiligen Vibe und Momentum ab. Und irgendwie haben beide Mannschaften auch ungefähr dasselbe probiert. Das Wort Halbfeldflanke haben wir schon ein paar Mal gesagt in diesem in diesem Rasenfunk. Aber wir werden es auch noch ein paar Mal sagen. Und auch bei dem Spiel war das Stilmittel du jour. Und insofern hatte dann halt jede Mannschaft mal so ihre Phasen, in denen sie zu mehr von diesen Situationen gekommen sind. Es haben auch beide Mannschaften Fehler gemacht beim Verteidigen solcher Situationen, die ich nicht so richtig verstanden habe. Also warum Burkhardt gerade so frei stehen kann bei der Reingabe von dem Flügel, an der Stelle habe ich nicht verstanden. Genauso warum Heidenheim Traoré dann aus dem Stand 5 Minuten den Strafraum sondieren kann, sich genau anschauen kann, wo Kleindienst seit 5 Minuten hinzeigt, wo er gleich hinlaufen wird und bereit sein wird einzuköpfen und den dann da auch hinspielen kann, sodass Kleindienst es noch tut, habe ich auch nicht verstanden. Und was ich ansonsten dann noch fand, war, dass ich relativ beeindruckt war davon, wie Heidenheim dieses Spiel angegangen ist, weil auch da wieder in meinem Kopf hatten die ja auch nichts mehr, worum es für sie ging, dass sie durchaus noch eine Chance hätten, auf Platz 8 zu kommen, habe ich da wieder komplett ignoriert, sondern die schienen mir einfach im gesicherten positiven Nirvana der Bundesliga zu sein, wo sie einfach dieses Spiel so angehen können, wie sie wollen.
Das sind ja die Europapokalplätze, Daniel. Das kannst du dir jetzt einfach melden. Wenn jemand im gesicherten Mittelfeld ist, dann spielt er gerade um Europa.
Ja, genau. Aber sie sind es halt auch dann angegangen, wie sie wollen, nämlich wie sie ja auch jedes Spiel in dieser Bundesliga schon angegangen sind, nämlich mit Engagement, mit Lauf, Kampfbereitschaft und halt auch mit Klasse. Also zum Beispiel Sessa ist mir aufgefallen, der quasi alleine ein Spielaufbauelement darstellt. Dingschi und Beste sind ja nun schon hinlänglich bekannt über die Strecke der Saison. Von daher, ja, also ich fand gut, auch aus ganz persönlichen Gründen, dass Heidenheim sich da reingehangen hat und fand, dass sie mindestens dieses Unentschieden dann im Endeffekt auch eindeutig verdient hatten, nachdem Mainz irgendwie so in der Mitte der ersten Halbzeit ein bisschen besser ins Spiel gekommen war und dann auch verdient in Führung gegangen war. dann aber eben auch nicht genug getan hat in der zweiten Halbzeit, um diese Führung zu halten.
Ja, und das war interessant. Du hast ja gesagt, dass beide sehr ähnliche Ansätze hatten. Halbfeldflanken hast du genannt. Das zweite war, glaube ich, das Umschaltspiel. Deswegen gab es ja in der ersten Hälfte so viele Situationen, wo es von einem Tor aufs andere und wieder zurück aufs eine Tor ging. Beide Torhüter auch sehr gut darin, im richtigen Moment mal den langen Abschlag zu wählen, um jemanden ins 1-gegen-1 zu schicken. Da war Heidenheim auch am Anfang noch unsauber, fand ich. Da gab es mehrere Konter, die man einfach nicht gut ausgespielt hat. Dingschi und Kleindienst waren da noch nicht so gut in der Partie.
Und Mainz hat eine Riesenchance, wo er nicht zum Abschluss kommt.
Genau, genau. Und Mainz 05 hat dann noch mehr Ajorg eingesetzt. Und das fand ich interessant, dass Heidenheim den so schlecht verteidigt bekommen hat. Also dieser Plan, der ja weder neu noch überraschend ist, Ajorg als Wandspieler einzusetzen, der hat sehr, sehr gut funktioniert. Der konnte sehr gut Bälle festmachen, weiterverteilen. Burkhardt war dann so der um ihn herum gewuselt ist. Und gleichzeitig hatte aber Mainz 05 in der Umschaltbewegung totale Probleme, das Zentrum abzudichten. Ich habe mich gefragt, ob es damit zusammenhing, dass man jetzt eben da in einer anderen Formation gespielt hat. Also Kohl jetzt eben gerade nicht mehr als Innenverteidiger, sondern wieder auf der Doppelsechs. Dafür eben Fernandes in der Innenverteidigung. Die Abstimmung da war nicht so gut. Da gab es mehrere Szenen, nicht nur der Gegentreffer, wo einfach große Lücken waren in der Dreierkette, weil eben einer von ihnen nicht mitgeschoben hat. Und das war jetzt nicht immer Fernandes. Das war auch, Sepp Vandenberg hatte da auch mal komische Momente. Hanke Ohls musste relativ viel Cassie helfen auf seinem Flügel. Also es war interessant, dass quasi beide Teams so gegen innere Widerstände zu kämpfen hatten. Bei Heidenheim ja auch. Heidenheim ohne Maloney ist einfach nicht dasselbe Heidenheim. So deutlich muss man sagen. Und auch Dingschi und Beste, die haben schon eine ganze Weile gebraucht, bis sie Dingschi und Beste, so wie wir sie bisher kannten, waren. Da hat mir am Anfang noch Marvin Pieringer noch besser gefallen als die beiden, aber so peu à peu kamen sie dann alle ins Spiel hinein und dann wurde es ja noch ein besseres Spiel aus neutraler Sicht mit mehr Dingen, die passiert sind, aber gleichzeitig auch wahnsinnig viel Dingen, die schiefgegangen sind. Also ich glaube, es gab so einzelne Aktionen, die waren, was Konteraktionen angeht, die gut ausgespielt waren dann in der zweiten Hälfte. Aber ich fand ganz viele Dinge gegen den Ball, wo man sagen kann in der Analyse, dass es sehr fehlerbehaftet war und dass auch deswegen so viele Chancen herausgekommen sind bei dieser Partie.
Also fehlerbehaftet auf jeden Fall, aber es war natürlich auch, du hast eben Chor angesprochen, ich fand, war ehrlich gesagt für mich ich bin ja direkt von dem Spiel der Eintracht hierher gekommen und habe mir das dann auch nur die zweite Halbzeit noch angeguckt und ich fand schon, dass die Fehler, die Chor gemacht hat, ich glaube, er hat nur zwei Fouls gemacht, aber die waren beides dumme Fouls und haben dazu geführt, dass eigentlich noch mehr Unsicherheit drin war, weil am Ende ist es ja auch klar, für die Mainzer geht's gerade um sau viel und ehrlich gesagt finde ich schon, dass Mainz, das muss man mal sagen, ja eigentlich von vielen Bundesligisten gerade eine relativ coole Bilanz hat, ne? Die haben jetzt lang nicht verloren. 7
Spiele in Folge ungeschlagen, aber trotzdem noch Relegationsplatz. Wie scheiße ist das denn?
Und das musst du dir mal vorstellen, in dieser Gauner-Liga, ne? Du bist jetzt 7 Spiele ungeschlagen, du hast sogar ein paar gute Partien gehabt. Ich meine, du hast Hoffenheim 4-1 weggeballert, ne? Dann denkst du, okay, hallo, hier bin ich. Und dann hast du 3 Unentschieden, auch gegen teilweise starke Gegner. Ich meine, gegen Freiburg erstmal einen Unentschieden zu holen, gut, dann hast du natürlich auch jetzt den Fehler gemacht, gegen Köln Unentschieden zu spielen. Ja, das ist halt das Ding. Hättest du gegen Köln gewonnen, hätten wir wieder anders gesprochen. Da wäre nämlich der verdiente Platz in der Nicht-Abstiegszone jetzt da gewesen. Aber das sind genau diese kleinen Sachen. Im Endeffekt ist dieses Unentschieden für die jetzt auch vollkommen fair und richtig so, weil ein paar taffere Chancen waren bei den Heidenheimern und gleichzeitig haben sie aber auch ordentliche Möglichkeiten gehabt. Burkhardt ist für mich immer total der Wusle, der auch am Ende auch, wie soll ich sagen, die gegnerische Mannschaft und die Abwehr auch wirklich vor Problemen stellen kann. Den kannst du nicht so richtig gut einfangen. Und deswegen ist das Unentschieden gerechtfertigt. Aber trotzdem, um für Mainz auch wirklich den Klassenerhalt bald mal safe zu machen, was ich mir fast wünschen würde, weil ich könnte es denen, weil die jetzt auch von wenigen Vereinen auch konstant spielen, da muss auch ein Chor aufhören, diese Kinkerlitzchen da zu machen. Ich weiß nicht, ob dieses nach vorne stellen, wie du es gerade erwähnt hast, ins defensive Mittelfeld, ob das den Mainzern so zuträglich ist.
Ja, was das Gönnen anbetrifft, das ist eine Geschichte, würden mir auch ein paar Gründe einfallen, aber auch ein großer wird das nicht.
Kannst ruhig beißt sein.
Und was jetzt zu deren Saisonentwicklung angeht, Achtung, Foreshadowing, wenn man sich halt lange sehr dumm anstellt und sich in eine sehr schlechte Position bringt, dann bringt es auch nichts, wenn man dann später Dinge ein bisschen besser macht und dann aber zwischendurch noch Rückschläge gibt und man dann doch nicht an die Stelle kommt, wo man eigentlich gerne hin müsste. Wie gesagt, gibt vielleicht noch ein Spiel, wo Ereignisse so passiert sind, dass diese Dramaturgie auch eine Rolle spielt. Mhm. Naja, aber das ist halt wirklich das Problem, dass sie einfach zu lange zu schlecht waren, um nochmal, so wie bei Stuttgart eben, sehr tiefgreifende Analyse aufzubringen. Und dann, ja, in dem Spiel, genauso wie ja auch schon letzte Woche gegen Köln, halt auch unnötig ein Spiel, was sie gewinnen könnten, aus der Hand geben, indem sie einem Gegner erlauben, wieder in einen Moment, um in die Dynamik reinzukommen, so wie es halt Köln letzte Woche gemacht hat und wie es diesmal Heidenheim gemacht hat. Und wo Mainz ja auch trotzdem dann noch froh sein kann, dass sie die beiden Spiele nicht noch verloren haben.
Ja, guter Punkt. Hat jetzt, finde ich, in der Partie auch damit zu tun, das habe ich noch nicht erwähnt, also Gruder und Amiri haben gelb gesperrt gefehlt, Mwene rot gesperrt und Onisivo hat sich diese fürchterliche Handverletzung zugezogen mit, ich glaube, 3 gebrochenen Fingern sind es insgesamt. Also sprich, 4 Spieler, die absolut wichtig waren, vor allem Amiri und Gruder würde ich da nennen. Ich finde, Ajorg hat Onisivo eigentlich ganz gut ersetzen können. Das merkst du dann eben doch und ich finde, das hat man nämlich auch gemerkt und da knüpfe ich an das an, was du jetzt gerade gesagt hast, Daniel, bei der Frage, wie konnte Mainz 05 dagegenhalten, als Heidenheim eine viel bessere zweite Hälfte gespielt hat. Also bis auf diese sehr große Chance für Burkhardt, wo man leider nicht sehen konnte, wie sie entstanden ist, weil das nie gezeigt wurde, woher eigentlich dieser Pass auf Burkhardt kam, aber irgendwann stand er halt vor Müller, ist an ihm vorbeigegangen und Müller patscht ihm noch den Ball vom Fuß. Aber bis auf diese Chance hatte eigentlich Mainz 05 in der zweiten Hälfte keine großen Chancen. Und das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass eben 4 sehr formstarke Spieler gefehlt haben. Und dass du dann in der Phase, na, was kam von der Bank? Es kam Tom Kraus, es kam Danny da Costa, es kam Nelson Viper. Und ganz hinten raus noch ein Gang kam, aber da ging es, glaube ich, schon eher darum, dass eben nichts mehr in Gang kam, sondern dass man da eben Zeit von der Uhr genommen hat. Und da.
Zieh meinen Hut.
Dankeschön. Und da kann man dann aber, finde ich, Mainz 05 auch keinen Vorwurf machen. Klar wäre es toll, wenn die einen Kader hätten, der quasi bis zur Position 16, 17, 18 so stark wäre, dass man noch einwechseln kann. Aber jetzt sind eben 4 wichtige Spieler ausgefallen und dann merkst du es den Einwechslungen auch an, dass die eigentlich keinen wirklichen Effekt mehr aufs Spiel hatten. Das muss man sagen. Deswegen bei Köln, das beim Köln-Spiel, da gehe ich mit, das hätte Mainz 05 nie so aus der Hand geben dürfen. Und hatte ja noch meiner Meinung nach extremes Glück, dass es nicht noch einen weiteren Strafstoß gab gegen Mainz. Aber das habe ich ja alles in der letzten Woche schon erzählt. In der Partie jetzt hatte ich auch, also das ist mir dann auch ist mit den Einwechslungen klar geworden, ach ja, stimmt, da fehlen ja einfach so viele. Das kannst du, das ist dann schwierig, weil gleichzeitig auch Heidenheim dann immer mehr entdeckt hat, dass es Heidenheim ist in dieser Partie. Und dementsprechend, also es lag meiner Meinung nach an Robin Zentner, dass das nicht verloren ging. Ich fand, der hat richtig, richtig gut gehalten. Und am Schluss hatte er immer noch Glück, dass der Kopfball in die Latte ging.
Genau, und hatte ja vorher nicht nur die Parade bei dem bisschen irgendwie komischen Schuss von Dingchi, sondern auch noch so ein paar Flanken, die er halt noch gut rausgewischt hat, die auch noch hätten gefährlich werden können. Gleichzeitig da wieder, ich hatte es bei dem Tor für Heidenheim ja schon angesprochen, aber dann danach bei der Mainka-Kopfballchance auch irgendwie unverständlich, dass da Mainz mit 5-2 eigentlich in der Strafraumbesetzung steht, aber jemand frei zum Kopfball kommt, wie Mainka dann der Situation und was du gerade noch angesprochen hast, was die personellen Optionen von Mainz anging. Viper zum Beispiel hat mir gar nicht so schlecht gefallen, aber da hat man dann eben gemerkt, dass da so ein bisschen, also einerseits überhaupt noch ein bisschen Entwicklung notwendig ist und auch einfach Spielpraxis und Erfahrung oder Form noch fehlt. Aber da kam zwar was in Gang, aber halt war dann die Fehlerquote in den Aktionen doch noch ein bisschen zu groß ist, dass dabei was hätte rausgehen kommen können. Ja,
ja, und das waren halt seine so ersten Spielminuten seit September 2023.
Genau. Also genau. Ja.
Dass man das merkt, ist ja völlig normal. Aber das ist, könnte halt ein Faktor sein und Mainz 05 muss wirklich aufpassen, dass man nicht in eine Situation reinkommt, in der man fröhlich gelaunt auf dem Relegationsplatz stehen bleibt, weil man zwar nicht verliert, aber eben auch nicht mehr gewinnt. Es geht jetzt weiter mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Schauen wir mal, in welcher Verfassung die aus Paris wieder zurückreisen nach Deutschland. Und dann geht's zum VfL Wolfsburg, der dann, wenn es so weitergeht, um die Champions League spielt am letzten Spieltag. Also schauen wir mal. Mainz 05, 1 Punkt Rückstand auf Union aktuell, 5 Punkte Vorsprung immerhin auf den ersten FC Köln. Das ist natürlich die positiv gelesene Nachricht. Und wir wissen ja auch, wie die Bilanz der Relegationsteilnehmer der Erstligisten aussehen. Also sprich, Relegation bedeutet ja noch nicht gleich Abstieg. Für Heidenheim wiederum sind es eben jetzt 2 Punkte Rückstand auf Rang 8, 3 Punkte auf Rang 7. Es geht jetzt dann genau zu jenem Rang 7. In Freiburg gibt es jetzt das Duell um die Europa League, so kann man es eigentlich schon sagen. Und dann gibt es ein Heimspiel gegen den ersten FC Köln, der dann mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schon abgestiegen sein wird. Also Heidenheim, ich habe es ja schon letzte Woche gesagt, seid nicht überrascht, wenn die nächstes Jahr Deutschland vertreten im Europapokal. Das ist sehr gut möglich. Wer Deutschland auch vertritt im Europapokal, das ist einmal Eintracht Frankfurt. Und auf der anderen Seite aber auch Leverkusen. Und das betrifft ja sogar die aktuelle Saison. Leverkusen unter der Woche in Rom gegen die Roma das Hinspiel im Europa-League-Halbfinale gespielt und nach anfänglich etwas, na nicht wackeligem, aber es war ein Spiel auf Augenhöhe beginnen, dann sehr, sehr souverän da tatsächlich dann mit 2:0 gewonnen hat. Die traten jetzt dann an bei Eintracht Frankfurt und die große Frage war, wie wird das sein, wenn Xabi Alonso mal nicht an der Seitenlinie stehen darf, weil er eben die 4. gelbe Karte gesehen hat. Wie viel würde rotiert werden? Da war die Antwort ja doch, so einiges wurde da rotiert. Es waren insgesamt 8 Änderungen im Vergleich zur Europa League. Und auf der anderen Seite, Marvin, hast du dir die Frage gestellt, wie kann Eintracht Frankfurt da dagegen halten? Und ich lese jetzt mal kurz den Spielfilm vor und dann darfst du uns das Ganze einordnen. In der 12. Minute klärt Koch noch eine Flanke auf Xhaka, der per Distanzschuss das 1:0 erzielt. Vorher spielt Andrich eine tolle Verlagerung auf Arthur, der seine ersten Pflichtspielminuten für Leverkusen in dieser Saison gemacht hat. Der hatte eben nach innen geflankt und Koch direkt auf Xhaka gelegt. Es war allerdings auch ein sehr guter Schuss. Dann kann Teller nach einem Fehler von Trapp im Aufbau davon nicht profitieren. Palacios scheitert nach Vorarbeit von Hofmann. In der 32. Minute dann holt Ekitike eine Ecke heraus, die zum Ausgleich führt. Sie wird kurz ausgeführt mit Götze, der auf Chaibi legt. Der flankt aus dem Halbfeld auf den zweiten Pfosten, wo Ekitike so frei steht, wie sonst nur Menschen im Dauerregen vor einem Freibad. Er köpft das 1:1 ein, die Stimmung ist ganz fantastisch. Sie hätte noch viel besser werden können, wenn Marmoush, der dann frei vor Radetzky auftaucht, nicht übers Stadiondach und übers Tor, sondern ins Tor geschossen hätte. Und dann passiert das, was dann aber eben häufig passiert. 44. Minute, Nkunku klärt eine Flanke unsauber im Strafraum. Tuta geht langsamer zum Ball als Losek, der flankt auf Schick und er setzt sich im Kopfball durch und erzielt das 2:1. Chaibi schießt dann später in der zweiten Hälfte knapp drüber und in der 56. Minute ist es soweit. Hofmann ist zentral sehr offen, legt auf Arthur, dessen Flanke wird ungefährlich abgefälscht von Pacho. Nkunku verfolgt Teller, der zum Ball will, sich aber aus dem Strafraum heraus bewegt und Nkunku hat in dem Moment den schlechten Geistesblitz, ihn doch am Trikot festzuhalten. Teller fällt und es gibt völlig zu Recht Strafstoß. Es wäre nichts passiert, er läuft aus dem Strafraum hinaus. Palacios tritt an und trifft zum 3:1. In der 77. Minute dann passt Losek auf Frimpong, der das 4:1 erzielt. Vorher hatte Ebimbe den Ball gegen Hinkapié verloren und dann Tapsoba das Pressing super auf Andrich aufgelöst, der dann auf Boniface, der hatte abgelegt auf Hofmann und der tief auf Losek gepasst. War perfekter Umschaltkonter, kannst du besser nicht ausspielen. Und in der 86. Minute dann kommt es noch dicker für die Eintracht. Boniface setzt sich super an der Grundlinie durch und flankt nach innen. Frimpong kommt vor Knauf an den Ball und wird von ihm getroffen. Im Spiel lässt das Christian Dingert noch laufen, aber der Video Assistant Referee schaltet sich ein, er guckte sich in der nächsten Unterbrechung an und dann ist auch zu erkennen, also da war Frimpong vor Knauf am Ball und Knauf hat den Ball nicht gespielt, dementsprechend gibt es noch einen Strafstoß und Boniface verwandelt den zum 5:1 und dann, Marvin, war zum Glück dieses Spiel vorbei. Wie ist denn das zu bewerten? Man kann ja gegen Leverkusen verlieren. Man kann auch 1:5 gegen Leverkusen verlieren. Es gab ja auch gute Momente der Eintracht. Und trotzdem muss es unheimlich ernüchternd gewesen sein, die Art und Weise, wie diese Tore gefallen sind.
Ja, es ist ernüchternd. Ich finde, du hast ja eben angesprochen, man kann gegen Leverkusen gewinnen. Ehrlich gesagt, du gehst zu diesem Spiel und denkst, naja, also Xabi Alonso ist nicht auf der Bank heute. Und die haben auch wichtige Spiele noch vor der Brust. Wäre dann da irgendwann mal was möglich? Vielleicht heute, ne? Du gehst mit dieser kompletten Naivität in dieses Spiel. Und dann siehst du die Aufstellung und sagst, ah, okay, viele Wechsel. das hat ja schon beim BVB gestern nicht funktioniert. nicht so gut, ja, weil ich meine Vorbereitung auf das, auf unseren launigen Abend hier habe ich das natürlich vorbereitet, habe gesehen, BVB ausgewechselt, aber die waren motiviert und genauso war es ja jetzt bei Leverkusen auch. Einige Spieler, die ich bislang noch nicht so häufig gesehen habe, waren auf dem Feld, aber ich muss trotzdem sagen, dass mir die erste Hälfte in weiten Teilen der Eintracht wirklich mal ganz gut gefallen hat, denn irgendwie habe ich schon das Gefühl gehabt, dass sie endlich mal mitspielen wollen, dass sie zum Teil die ersten 5 bis 10 Minuten da haben wir auch offensiv Gas gegeben. Dann war es natürlich so, dass Leverkusen mehr das Heft des Handelns in die Hand genommen hat. Aber dann gab es auch später dann in der ersten Halbzeit wieder eine Phase, wo ich uns besser gesehen habe. Ich fand auch nach dem 1:1 beispielsweise hatten wir einige starke Szenen, wo ich dann gemerkt habe, okay, die Eintracht will, die Eintracht kann hier sogar noch mehr. Und ich sagte dir eins, das Spiel wäre halt krass anders gelaufen, hätte natürlich Fahrradkette, aber hätte Marmoush nicht, ich glaube, er denkt mittlerweile, scheiße, ich bin ja gar nicht mehr der Einzige, der hier Tore schießen muss, also vielleicht lastet jetzt weniger Druck auf ihm, jetzt muss er nicht mehr jedes Ding verwandeln und dann macht das halt auch nicht, ne? Also eine herausragende Szene, ich glaube, Ekitike war ja auch daran auch beteiligt, ja, und Marmoush dann halt mit dem Abschluss, der so schlimm war, aber das waren ja trotzdem eine tolle Szene, das war endlich, ja gut, wir können da mal kurz mithalten. Ich meine, die Tatsache, dass Ekitike endlich mal wieder, endlich überhaupt ins Laufen kommt, ne? Jetzt glaube ich, das dritte Tor in Folge gemacht hat, ist ja mal eine kleine Positivsituation. Wir haben offenbar einen Stürmer, der langsam trifft und wie gesagt, mit einem 2-1 wäre das ganz anders gewesen, aber wie es halt dann so ist, dann hast du eine Weltklasse-Mannschaft gerade, die auch im, zumindest wenn Xabi Alonso nicht an der Trainerlinie ist, dann wird er irgendwo weiter hinten seinen Unfug treiben und wird wahrscheinlich sein Voodoo dann auf dem Platz dann verteilen und dann ist es halt trotzdem so, wie es halt kommt, Top-Mannschaft, nutzt das halt aus und im Konter gibt es dann das 2-1 und dann bist du halt, ja, dann tröpfelst du dann in die Halbzeitpause und denkst dir, scheiße, eigentlich eine gute erste Halbzeit gespielt. Und dann kommen halt die Situationen hinzu, die mich frustrieren. Und die Situation, die mich frustriert, ist halt beispielsweise bei dem 3-1. Da muss ich mir schon die Frage stellen, Nkunku, was denkst du denn? Was soll das? Der läuft doch weg. Also, ich meine, wenn er hinläuft zum Tor, können wir drüber reden. Aber der läuft doch weg. Der wäre wieder was ganz anderes. Und das sind so Nervigkeiten. Wir haben ja letzte Woche, erinnert euch an diese Schwachsinnigkeit von Koch, wo du sagst, ja, oder wo Koch dann sagt, ja, das machen wir immer und wir treffen uns hier immer so mit der Freihandbewegung und kannst aber schon sagen, Alter, ich sehe das und sieht scheiße aus. Ne? Und jetzt Nkunku sieht erneut scheiße aus. Ich weiß, wir müssen Nkunku auch diese Chance geben, dass er sich entwickelt. Ne? Der ist noch relativ neu in der Bundesliga und der ist noch jung, der wird noch Fehler machen. Und vielleicht ist das halt auch gerade diese Lernphase, aber es ist halt ärgerlich und das kannst du dir auch gegen so eine Leverkusener Mannschaft, selbst wenn es die 1B-Mannschaft ist, einfach nicht erlauben. Ja, und dann, ja, dann gehen wir so ein bisschen unter, wobei selbst nach dem 3-1 hatten wir noch unsere Möglichkeiten. Es gab eine Situation, ich weiß nicht, ob ihr die auch als Elfmeter würdig oder als Elfmeter möglich gesehen habt. Ich weiß nicht, ob Dina Ebimbe da nur viel geflogen ist oder ob das wirklich ein Elfmeter hätte sein können für uns. Auf jeden Fall war dann das Stadion einigermaßen, ja, emotionalisiert. Aber das sind also die paar Prozent, die dann auch fehlen. Klar, dass der Schiedsrichter nicht leichtfertig uns wieder einen Elfmeter zuspricht und dann gehen wir halt baden. 5-1 ist trotzdem im Ergebnis in meinen Augen viel zu hoch. Da hätte es auch ein 1-3 getan und dann hätten wir auch gesagt, okay, haben wir heute verloren, hat halt nicht gereicht, aber putzen wir unseren Mund ab. Insgesamt ist das für mich aber trotzdem kein Spiel, bei dem ich sage, oh ja, die Eintracht ist aber besonders schlecht, weil ehrlich gesagt, die erste Halbzeit war für mich mal positiv. So merkwürdig klingt das, liebe Leute.
Also Strafstoß war es nicht in der Szene, es war viel zu wenig für einen Strafstoß, muss man sagen. Insgesamt lag der Christian Dingert eigentlich schon immer richtig, bis auf eben die eine Szene, wo es auch wirklich in der realen nicht zu sehen war, wer da zuerst am Ball war, Frimpong oder Knaufen, da hat er sich für einen entschieden und lag halt falsch. Dafür gibt es den VAR, es ging schnell, es wurde schnell entschieden, es war korrekt. Diese Video Assistant Referee Geschichten gibt es auch. Und ich finde auch, dass Eintracht Frankfurt Dinge gut gemacht hat. Was mir auch gut gefallen hat, war das hohe Pressing. Aber du hast halt auch gesehen, warum nicht so viele Teams hochgepresst haben gegen Leverkusen. Also ich habe sehr über Dortmund geschimpft, über Gladbach geschimpft, die den Bus geparkt haben gegen Leverkusen und damit immerhin unentschieden geholt haben. Diese Kritik, die hat sich erwartungsgemäß relativiert, weil du halt also gerade beim 4:1, das war halt einfach so wunderbar herausgespielt und Losek, der keine wirkliche Rolle gespielt hat in der bisherigen Saison, macht 3 Assists. Also es ist einfach brutal. Also die Welle, auf der auf der Leverkusen reitet, die ist so hoch wie die Wellen da in Nazário in Portugal, wo immer diese, da wurde doch neulich der Rekord gebrochen mit, glaube ich, einer 40-Meter-Welle. Also unglaublich, dass bei denen alles funktioniert. Und deswegen habe ich nämlich die These, Marvin, auch wenn wir im Land des Konjunktivs sind, ich fürchte selbst, das 2:1 von Marmoush hätte das nicht verändert.
Du hast wahrscheinlich recht, weil sie halt so unfassbar eiskalt sind. Ne? Ich meine, die Genauigkeit, sie kamen ja gar nicht so oft vor das Tor von Kevin Trapp. Kevin Trapp hat, glaube ich, kaum was wirklich zu halten gehabt.
Ey, Leverkusen hatte 9 Schüsse und macht da
9 Schüsse,
5 Tore.
Genau, und das ist es halt. Ne? 9 Schüsse, ich meine, ich habe das alles nicht gesehen, weil die fahren die ganze Zeit so wenig und dann musst du halt mal gucken, sehe ich überhaupt was, sehe ich nichts oder so. Aber dann ist mir halt schon aufgefallen, okay, so viele Chancen haben sie nicht, aber jeder Schuss ein Treffer. Und bei der Eintracht, ich meine, muss auch mal sagen, ich hangel mich hier natürlich an Kleinigkeiten fest. Zum ersten Mal haben wir seit November 2020 mal wieder ein Tor nach einer Ecke geschossen. Also das sind die kleinen Dinge. Ja, also irgendwie nach 270 Versuchen, die alle nicht geglückt haben, haben wir es endlich mal geschafft, aus einer Ecke resultiert, mal wieder ein Tor zu machen. Das sind so die Kleinigkeiten. Und ja, das ist halt trotzdem da. Und wir hatten ja auch, wir haben wirklich oft versucht, irgendwie aufs Tor zu schießen. Ich habe gerade gesehen, wir haben offiziell 17 Torschüsse. Wie viele davon gefährlich waren, naja, können wir drüber sprechen. Aber zumindest, da war eine Bemühung da. Und für mich mache ich das jetzt natürlich nicht daran fest, dass das jetzt entweder ein Aufwind oder jetzt geht's ganz nach unten. Es ist nichts von beidem, aber es ist natürlich klar, mit einer Mannschaft wie gegen Leverkusen kannst du aktuell nicht konkurrieren. Wir sind da davon schon meilenweit entfernt und da ist es halt, das ist halt schon ein anderes Level gerade. Das merke ich schon.
Das geht ja allen so. Ja, ne, auch bei dieser Statistik, die wir jetzt angesprochen haben mit den 9 Schüssen. Ja, davon waren aber halt auch 4, einschließlich der beiden Elfmeter, aus den maximal gefährlichen Situationen. Und einer dieser Schuss von Xhaka, der halt genauso überragend ist wie der von Andrich jetzt unter der Woche oder so. Also deshalb, das war, was ich mich auch während des Spiels gefragt habe, ne, was ja jetzt irgendwie so für die Tabelle nicht mehr so einen riesen Einfluss hat auf irgendwas. Man mich hat gefragt, warum sind die einfach so unfassbar stabil und gut und warum verlieren die halt nie? Und eine Antwort, die mir dann darauf so während des Spiels eingefallen ist oder die mir so durch den Kopf ging, war, dass sie halt auch in der Lage sind, Gegner auf ganz verschiedene Arten zu schlagen in Situationen und in Spielen. Also dieser Lauf, den sie haben mit den späten Toren, das ist, war ja das Thema letzte Woche, aber in dem Spiel, ne, gibt es halt diesen Fernschuss, es gibt diese Kombination zum 4-1 oder auch so eine Einzelaktion wie vom Bunnyface vor dem zweiten Elfmeter, das hat einfach eine unfassbare Qualität, die natürlich auch daher kommt, dass man halt gleichzeitig Schick, Bunnyface, Logic im Kader haben kann und dass man ja die Mittel haben kann, um so einen Kader zusammenzustellen und natürlich dann ja auch noch das Geschick, das dann auch zu tun, das gehört ja auch immer noch dazu, aber es ist halt schon eine relativ luxuriös zusammengestellte Mannschaft, die, wenn sie halt dann ja an ihr Leistungsmaximum kommt, wie sie es dieses Jahr halt irgendwie dann relativ konstant tut, dann halt in der Lage ist, ja, eigentlich jeden Gegner auch vor ganz verschiedene Aufgaben zu stellen, die dann im Endeffekt nicht lösbar sind.
Genau. Und dann dazu kommt einfach, du sagst es, du sprichst es vollkommen an und dazu kommt halt auch die Fehlerträchtigkeit der Eintracht so, ne? In Einzel, also wir haben die letzten Spiele zieht sich halt komplett durch, dass wir so viele individuelle Fehler machen, die dazu führen, dass wir selbst in guten Anlagen uns immer wieder selbst in den Ertrag bringen. Und das ist halt natürlich auch ein Drama. Und das werden wir diese Saison nicht mehr abgestellt bekommen. Das ist vielleicht bei dem einen Spiel gegen Gladbach, wo vielleicht Not gegen Elend spielt, so, ne? Und der Einäugige oder der Blinden es dann wirklich schafft, in den Europacup zu kommen. Die Eintracht, warum auch immer.
Wahrscheinlich gewinnt Heidenheim in Freiburg und so kommt ihr in den Europacup.
Ey, du, am Ende ist genau das. Wir spielen ein langweiliges 0-0 so gegen Gladbach. So, niemand will irgendwas, niemand kann auch irgendwas. Ne? Beide verschießen jeweils einen Elfmeter, weil sie zu dusselig sind. So, und das Schneesturm, ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, also es ist alles möglich, aber es ist natürlich so, dass wir diese individuellen Fehler sehen, die müssen angegangen werden. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ich das Spielsystem von Dino Topmöller in Ansätzen versuche zu erkennen, aber es könnte auch eine Fata Morgana sein. Und so richtig durchgesetzt hat sich das bei mir noch nicht. Da hoffe ich noch auf Besserung auf jeden Fall. Aber es ist im Endeffekt so, dass wir das Niveau noch nicht gefunden haben. Und Ich will aber trotzdem sagen, dass ich das nicht an den Spielern allein festmache, weil ich schon merke, dass der Wille da ist. Und wenn mal Dinge funktionieren, dann kämpft schon jeder füreinander. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist irgendwie, dass sie noch kein System gefunden haben, in dem sie dauerhaft miteinander spielen können. Du siehst ja, ich meine, selbst mal nach dem 1:5 oder nach dem 1:4, da gab es ja mal wieder eine Offensivchance der Eintracht und da war es ja tatsächlich so, wo die sich schön durchkombiniert haben durch den Strafraum der Leverkusen und denkst, okay, alles klar, jetzt macht ihr gerade Hackenspiele, ne? Ihr wisst schon, ne? So 1:4, ne? Ist nicht so, also ihr führt jetzt nicht, ne? Also da ist dann Spielfreude da. Aber das mal zu übersetzen in Spiele, bei denen es gerade um was geht und wo du vielleicht auch führst oder es gerade unentschieden steht, das würde ich mir noch wünschen.
Na, gegen Bayern klappt es ja immer zu Hause. Also, ne?
Ja.
Wollen wir mal nicht gierig werden.
Ja, gut, hast
du. Ja, aber ich verstehe, was du sagst. Ich meine, und auch da war typisch Eintracht Frankfurt viel Licht, viel Schatten. Also ich fand, in der zweiten Hälfte hat man schon deutlich gesehen, was die Anpassung war. Die Anpassung war, dass sich Götze als rechter Innenverteidiger quasi hat fallen lassen im Aufbau. Damit wurden sie nicht mehr gepresst. Dafür hat Ebimbe, glaube ich, ich habe es mir aufgeschrieben, ist quasi so in den Zehnerraum rein. Und man hat dann eigentlich auch viel über den rechten Flügel gespielt, weil man da dann auch sehr viele Spieler hatte. Und das, was dann richtig gut war, war das Gegenpressing. Ich meine, wie oft sah Leverkusen richtig schlecht aus? Tabsoba spielt einen Katastrophenpass. Kosunu verliert den Ball. Problem halt, nicht die Chancen draus gemacht.
Also aber das finde ich so spannend, dass du das sagst, weil jetzt kam ja erst das Gegenpressing. Warum kommt das immer erst so spät? So, also das sind ja tatsächlich die Momente, die wir noch von früher kennen, die uns immer wieder auch was gebracht haben. So Gegenpressing, aggressiv dagegen sein, das hast du in der ersten Halbzeit, hast du es ja trotzdem auch bei Leverkusen. Bei Leverkusen hatte ich es auch zwischenzeitlich gedacht, okay, die kommen richtig früh. Und dann ist es bei der Eintracht auch mal kurz so und dann gibt es auch eine Fehlerhäufigkeit. Tabsoba ist ja kein schlechter Spieler, aber trotzdem macht er diese Fehler. Warum lernen wir nicht daraus und versuchen gegen andere Gegner jetzt mal fernab von Leverkusen, die früher zu nerven. Das ärgert mich so ein
bisschen. Ja, aber das hast du auch in diesem Spiel gesehen. Und zwar vielleicht hast du deswegen das so deutlich gesehen, weil Leverkusen auch so eine tolle Mannschaft aktuell ist.
Ja.
Denn zweimal hat sich Leverkusen dann über Hofmann rausgespielt aus dem Pressing. Und zwar Hofmann war quasi derjenige, der da einen Ball bekommen hat. Und er hatte komplett das Stadion, den Parkplatz vor dem Stadion. Er hatte alles, war frei, lag vor ihm. Und es wurde total gefährlich in beiden Aktionen. Und dann hast du gleich gesehen, dass dann die Eintracht wieder ein bisschen zurückhaltender wurde im Pressing. Weil man halt da zweimal böse erwischt wurde. Es hat nur nicht zu Toren geführt in diesen einzelnen Szenen noch. Und das ist ja eigentlich auch gut, finde ich, dass die Spieler darauf reagieren, dass sie jetzt nicht sagen, wir machen einfach stumpf weiter, was gerade in 2 von 3 Fällen geklappt hat, weil der dritte Fall, der ist uns egal. Und dann kommen eben noch so individuelle Fehler mit dazu, die sind natürlich extrem ärgerlich, vor allem, weil sie sich so verteilen über, also weißt du, wenn auch Robin Koch Fehler macht, jetzt in dem Spiel nicht, wo, na gut, die eine Flanke war nicht so gut geklärt auf Xhaka, aber war auch ein wunderbarer Schuss von Xhaka. Bisschen unglücklich, aber jeder von denen hat halt mal so seinen Patzer mit drin. Das macht es dann auch schwer, es abzustellen, weil durch Auswechseln der Spieler schaffst du es schon mal nicht. Dann patzt halt jemand anderes. Aber ich fand schon, dass einzelne Dinge funktioniert haben. Und, und ich finde es aber auch erklärbar in dem Spiel, dass es dann schief geht. Und auf der anderen Seite ist es halt, Leverkusen ist gerade eine Walze, die durch die Liga rollt, sehr wahrscheinlich ungeschlagen bleibt. Und es bleibt halt das kleine Sternchen dran, das für manche halt eine Rolle spielt und anderen total egal ist, dass man es schon auch bedauern kann, dass es ausgerechnet eine 50+1 Ausnahme sein muss, die jetzt quasi mal so richtig gelegen hat bei allen Entscheidungen, ohne dass man dabei so ein richtig hohes Risiko hätte gehen müssen, weil man eben eine 50+1 Ausnahme ist.
Ich nehme auch das Sternchen und finde es eher bedauerlich, aber gut. Ja.
Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren.
Wie ich das sehe, ist ja vielleicht vorhin schon durchgeklungen kurz.
Genau, da habe ich nämlich mir den Vermerk gemacht, dass ich dieses Standchen nochmal anspreche. Also Leverkusen, 84 Punkte, immer noch keine Niederlage, 82 geschossene Tore, 23 kassierte Tore. Es geht es dann weiter im Heimspiel gegen die Roma. Übrigens waren Grimaldo und Wirtz nicht mal im Kader für dieses Spiel bei Eintracht Frankfurt. Die wurden geschont eben genau für dieses Halbfinal-Rückspiel. Dann spielt man noch in Bochum zu Hause gegen Augsburg. Möglicherweise dann noch das Finale in der Europa League und dann noch gegen den ersten FC Kaiserslautern im DFB-Pokal. Was wir hier erleben, liebe Hörerinnen und Hörer, ist eine historische Saison, egal wie das jetzt noch weitergeht für Leverkusen. Das wird nicht getoppt werden und man wird mal sagen, ja, wir waren dabei und haben es gesehen und haben es auch am Spieltag 13, 14, 15, 16, 17, 18 immer noch nicht glauben können. Aber dann, beziehungsweise wir werden natürlich sagen, es war schon beim ersten Spieltag zu sehen, dass Leverkusen so eine tolle Saison
hat. Hat sich schon abgezeichnet.
So wie sich auch abgezeichnet hat, dass Eintracht Frankfurt völlig souverän in den Europapokal kommt. 4 Punkte Vorsprung auf Freiburg. Es geht jetzt dann nach Gladbach, dann zu Hause gegen Leipzig. Das sind die nächsten Partien für die Eintracht, die jetzt zweimal in Folge verloren hat und zweimal ihren Vorsprung, glaube ich, ausgebaut hat, um jeweils oder zumindest wurde er nicht verkürzt. Also es ist einigermaßen absurd. Aber das ist ein anderes Thema. Bevor wir
jetzt einiges passieren. Da wird einiges passieren noch, ja, auf jeden Fall. Also auch gerade, sorry, ich wollte deine wunderbare Überleitung nicht crashen, aber da wird einiges passieren. Muss auch einiges passieren im Hinblick auf die nächste Saison. Ich glaube, das dürfte noch sehr spektakulär werden.
Aber wie meinst du das jetzt? Das muss ich jetzt schon
noch glaube nicht, wissen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir in dieser Konstellation, in der wir jetzt gerade alle zusammen sind, noch weiter zusammen sein werden. Ich kann mir nicht
meinst vorstellen. Meinst du jetzt Daniel und mich und ich? Oder,
no, nein,
oder meinst du Dino Topmöller, Markus
Krösche? Dino Topmöller, Krösche, da wird sich noch ein bisschen was tun insgesamt. Weil ja? Ich glaube, von der Art und Weise, wie auch schon darüber gesprochen wird, es gibt ja ganz unterschiedliche Grabenkämpfe oder was ich schon so mitbekomme. Und da zeigt sich schon, es gibt eine Seite, die Dino Topmöller nicht mehr wirklich, ihm nicht mehr großartig viel Vertrauen schenkt. Gibt auch teilweise schon, ja, wie soll ich sagen, Bewegungen von Krösche, wie er sich auch schon ein wenig von Dino Topmöller, das ist ja derjenige, den er wirklich geholt hatte, den wollte er ja ganz zwingend. Das war ja der Grund, warum er auch Glasner mehr oder weniger bei ihm den Daumen gesenkt hat, ne, und auch mehr oder weniger darauf gewartet hat. Ich denke, das wird jetzt in der nächsten Zeit wirklich spannend, weil ich sag mal so, wenn du jetzt die nächsten beiden Spiele noch gewinnst und ziehst sogar noch überzeugend in die Europa League ein, dann wird's ja noch schwieriger, dann zu sagen, das, mit dem machen wir nicht weiter. Aber ich bin auf die Argumentationen gespannt. Ich bin auch darauf gespannt, wer dann irgendwie gehandelt wird, weil ich glaube, der Trainermarkt ist nicht so wirklich groß. Mhm. Und vielleicht machst du's, vielleicht gehst du wirklich das Risiko an und sagst, okay, wir haben Dino Topmöller ja geholt, der neue Leute aufbauen soll und junge Spieler aufbauen soll. Das war ja das ganz große Credo, weswegen Krösche ja gesagt hat, ich will Dino Topmöller, weil der beste junge Spieler besser macht. Ob er das bislang gemacht hat, darüber muss man in einem Saisonfazit mal sprechen.
Ja, guter Punkt. Also, kleine Klammer dazu, wie witzig wäre es eigentlich, wenn dann sowohl Julian Nagelsmann als auch Ralf Rangnick sagen, oh, Eintracht, hätten wir Bock, da würden wir unsere gerade verlängerten oder bestätigten Verträge, da hätten wir richtig Lust drauf und quasi bei Markus Krösche vorstellen und er kann dann auswählen.
Das kann ich mir nicht
oder auch Xabi Alonso sagt, über die SG. Ja,
genau. Ich höre ja mittlerweile von relativ vielen Leuten, hey, der Kloppo, der baut doch jetzt in Wiesbaden. Ich so, ja, genau, aber der baut hier, aber der hat keinen Bock, zu einem Verein zu gehen wie der Eintracht. Nicht böse gemeint, bin großer Fan, logischerweise ja selbst, aber man kann schon einigermaßen realistisch einschätzen, dass das jetzt nicht sein Number-One-Ziel sein wird.
Aber ich sehe schon, das wird auf jeden Fall ein interessantes Rasenfunk-Royal-Segment zu Eintracht Frankfurt, denn ich habe da Anmerkungen, also ich verstehe sehr viel Frust, aber ich habe es ja auch schon hier im Rasenfunk oft genug gesagt, man muss auch sich ein bisschen die Spieler angucken und sich dann überlegen, was ist damit möglich und wenn auch, also auch die vermeintlichen Stützen, Trapp, Koch, Skiri, Götze, keiner von denen hat eine durchgehend gute Saison gespielt. Trapp heute auch wieder mit fürchterlichen Fehlpässen im Aufbau. Der ist einfach
immer. Aber tatsächlich ist Trapp in dieser Saison, ne, ich meine, ich konnte sogar auch den Move verstehen von Nagelsmann zu sagen, ne, Trapp, ich gehe jetzt mal, ne, ich nehme dich mal nicht mit, sondern probieren wir jetzt mit Baumann, ob der Baumann jetzt der Richtige ist, so what, ne? Aber ich finde, ich liebe ja Kevin Trapp so, ne, weil er auf der Linie eine absolute Katze ist. Aber die Pässe, die er spielt, das ist wie beim russischen Roulette, ne? Du weißt nicht, was dich erwartet. Es kann deinen eigenen Mitspieler betreffen. Du kannst Glück haben und der Mitspieler, es kommt, Ball kommt zum Mitspieler oder er kommt zum Gegner. Und die Abschlüsse sind das Allerschlimmste, weil das ist genauso. Es gibt keinen Spielaufbau. Der Spielaufbau über Kevin Trapp findet ja auch nicht statt im geordneten Maß. Und das ist auch ein Problem. Also darüber muss man auch perspektivisch auch mal reden. So. Und das sind halt so Sachen. Wenn dann dazu kommt, dass so das Katzige, 100-prozentige fehlt, dann ist es halt auch ein Problem. Und wie du ja sagst, ein Götze kommt nicht auf sein Leistungsniveau. Wir haben auch ein Problem, dass ein Skiri, der vor der Saison, das war der Stil. Und ich sag mal so, das hat er nicht so 100-prozentig bestätigt, um es mal milde zu sagen. Und dann hast du auch viele Ausfälle, die erklärbar sind. Da kommt viel zusammen und da, trotzdem kommen wir Europa erreichen. Dann ist es ja vielleicht doch nicht so schlecht. Ne? Also, der Rasenfunk Royal, liebe Leute, Der Cliffhanger ist da.
Aber wirklich.
Müsst ihr euch anhören.
Ja, da bin ich wirklich gespannt, zu welchem Fazit wir da kommen werden. Und ich möchte an dieser Stelle René Adler grüßen, auch wenn er es nie hören wird. Ich saß mal in einer Talksendung mit René Adler und da ging es über den Wechsel von Lukas Radetzky von Eintracht Frankfurt zu Leverkusen. Und damals habe ich gesagt, boah, ich bin da nicht so ganz von überzeugt, dass der da hinpasst, weil ich finde Lukas Radetzky mit Ball am Fuß nicht stark genug. Also zum einen, Lukas Radetzky hat mich vom Gegenteil überzeugt und zum anderen hat René Adler damals gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem, weil in der Regel haben das die Torhüter, die das nicht können, einfach nicht genug trainiert. Das heißt, durch Training kriegst du das bei jedem Torhüter hin. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich an diesen Satz gedacht habe, auch schon im Zusammenhang mit Kevin Trapp, weil ich mir gedacht habe, ich glaube, bei jedem Torhüter klappt es dann trotzdem nicht durch Training, weil ich mir ziemlich sicher, dass das auch trainiert wird.
Vielleicht hat er das auch gehört und hat gedacht, ja, Training, super, mache ich. Hat aber jetzt nicht Passtraining gemacht, sondern hat irgendwie Pirouettentraining oder Luftfiguren mit seiner Frau.
So, also nachdem, ja gut, das trainiert er natürlich, das sehen wir regelmäßig auf Instagram. Nachdem es off-air war und im Backstage, glaube ich, das hat Kevin Trapp nicht mitbekommen. Aber ja, also muss ich schon oft dran setzen an die. Denken.
Und es soll ja auch Torhüter geben, die von Frankfurt weggehen und dann woanders sich noch stark weiterentwickeln und eine sehr positive Entwicklung nehmen.
Radetzky 1, Renault 2. Das ist schon richtig stark. Und 3, Diandre Ramay, weggegangen letztens. Jetzt bei Ajax Amsterdam. Wir haben alle gedacht, oh ja gut, da haben wir jetzt aber auch viel Geld für den bekommen. Ne? Und jetzt denken wir, also ich würde den auch wieder nehmen. Wie sieht's denn aus? Also kann man da vielleicht mal wieder was machen? So? Naja, es ist you win some, you lose some, sag ich mal.
Ja, das ist wirklich schön zusammengefasst. Die Lage eines Fußballfans. Also das ist die Situation bei Eintracht Frankfurt. Die Situation im Rasenfunk ist wie folgt. Wir sind und bleiben Paywall-Werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Das kam jetzt aus dem Nichts. Was? Ja, so fiel das 4:1 aus. Aber in dieser Folge danke ich Hinning, Mike Möller, Jürgen 1898, Innozenz, dem Trottel mit dem MP3-Feed und Ed Ötschi. Sie alle unterstützen uns nicht nur unter rasenfunk.de/supportersclub, sondern sie haben sich dort auch registriert als Supporterinnen und Supporter. Das bedeutet eben, ihr könnt euren Namen hinterlegen und nach dem Zufallsprinzip danke ich euch hier in der Sendung und ihr seid automatisch dann auf dem Rasenfunk-Supporter in den Newsletter, der 1 bis 2 Mal im Jahr eine E-Mail bekommt von mir, wo ich nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lasse und mich artig bedanke für eure Unterstützung, denn das meine ich ganz ernst, alles was wir machen ist ja nur durch euch möglich und es ist ganz fantastisch, dass das funktioniert und dass wir auch immer wieder nächste Schritte gehen können. Wir werden da auch im Rasenfunk Royal nochmal drüber sprechen, wie es jetzt so gelaufen ist, ein Jahr GmbH, wir stehen kurz davor unseren Jahresabschluss fürs letzte Jahr zu haben, unsere Bilanz, dann wissen wir mal, wie es so lief. Also herzlichen Dank dafür. Ihr könnt uns unterstützen auf rasenfunk.de/supportersclub und unter kiosk.rasenfunk.de gibt's noch ein paar letzte T-Shirts, sind's glaube ich nur noch 3, Hoodies, ganz wenige, ein paar Tassen gibt's noch und ein paar Beanies. Alles 30% reduziert, also wenn ihr nochmal Rasenfunk-Merch haben wollt oder verschenken wollt, jetzt ist der Zeitpunkt dafür, denn dann wird's erstmal keinen mehr geben. Und dann habe ich noch 2 weitere Ankündigungen. Zum einen, welche Sendung gibt es diese Woche noch? Es gibt noch eine Sendung zum Bundesligaspieltag der Frauen. Es gibt natürlich noch eine Sendung, die ich schon vorhin angekündigt habe, zum Rennen um den Europapokal, wenn man das denn ein Rennen nennen kann. Und eventuell, wenn alles gut geht, auch noch eine Ligatur zur Situation in der zweiten Liga. Wir hoffen, dass wir da auf die Situation beim HSV, beim 1. FC Nürnberg, da wurde ja Dieter Hecking entlassen, und bei Eintracht Braunschweig blicken können. Ob das klappt, weiß ich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Drückt mir die Daumen. Und die zweite Ankündigung, der Rasenfunk sucht ein neues Hauptquartier auf nette-vermieter-gesucht.de. Könnt ihr herausfinden, was wir suchen und vielleicht kennt ihr ja jemanden in München, der jemanden kennt. Ich wäre euch sehr dankbar. Es hat ja auch für den Rasenfunk durchaus seine Auswirkung, ob ich da eine neue Wohnung finde, nachdem mir auf Eigenbedarf gekündigt wurde. Aber das soll es jetzt sein mit diesem Zwischenpart. Wir wollen uns dem spektakulärsten Spiel dieses Spieltags widmen. Und ich bin mir nicht sicher, ob Daniel darüber so glücklich war, wie spektakulär dieses Spiel war. Aber das Gute ist, er hat jetzt noch ein paar Minuten, sich zu sammeln. Denn allein, wenn ich jetzt die Entstehung aller Tore vorlese, wird ja einige Zeit ins Land streichen. Also, es begab sich aber zu der Zeit, dass der VfL Bochum an der Alten Försterei beim 1. FC Union antrat und in der 16. Minute Bruschinski den rechten Flügel entlang ging und an die Grundlinie ging und mit einer Ablage von Hofmann ist das Ganze passiert, auf Stöger. Stöger hatte dann eben Bruschinski geschickt. Bruschinski sieht, dass sich Wittek, der jetzt zum zweiten Mal schon als Offensivspieler eingesetzt wurde, in den Rückraum absetzt. Bruschinski passt dorthin und Wicke Tech trifft zum 1:0. In der 31. Minute, also eine Viertelstunde später, passt Osterhage auf Wittek, der mit einer Körpertäuschung Duki aussteigen lässt, dann auch noch an Late vorbeigeht und mit einem Schuss ins kurze Eck zum 2:0 trifft. Vorher hat es wieder einen langen Ball gegeben, bei dem sich diesmal Broschinski nicht durchsetzen hatte können, aber den zweiten Ball, den hatten sich die Bochumer eingesammelt. Ich glaube, das ist ein Thema, über das wir noch sprechen werden. Dann pariert Riemann einen Kopfball von Late und in der 37. Minute köpft Osterhage auf Paslak, der mit dem ersten Kontakt flach flankt und Schlotterbeck findet, der vor Gosens an den Ball kommt und mit einem abgefälschten Schuss das 3:0 erzielt. Und so geht es dann tatsächlich auch in die Halbzeit. Zur zweiten Hälfte kommen dann Aronson, Vertessen und Bedia für Vogt, Volland und Hussar. Nenad Bjelica stellt auf ein 4-4-2 um. Vertessen kommt auch direkt zum Schuss. Ordetz verpasst nach einer Ecke aber auch nur knapp. Und in der 59. Minute kündigt sich ein Wandel in diesem Spiel an. Gosens flankt vom Flügel auf, passt vom Flügel auf Vertessen. Der kann aufdrehen und schießen. Riemann kommt nicht mehr an den Ball. War sehr viel Platz im linken Halbraum. So fällt das 1:3. Nur 3 Minuten später kommt Bedia an einen langen Ball von Riemann, den Aronson erzwingt. Und der dann auf Schäfer geköpft wird, der passt zurück zu Bedia und der trifft zum 2:3 und die Stimmung ist ganz fantastisch. Bis zur 70. Minute, in der Antwi Ajay mit einem Sprint gegen Juranovic einen Einwurf herausholt, Einwurf auf Höhe des gegnerischen Strafraums. Wir wissen, was das bedeutet bei Bochum, alle lang mit nach vorne, es wird gespielt wie eine Ecke. Der Einwurf landet bei Stöger, Gosens grätscht, dessen Schuss noch toll ab, aber Paslak kann nochmal nach innen flanken und findet dann Hofmann, der komplett frei steht und per Kopf das 4:2 erzielt. Nur 4 Minuten später fällt allerdings das 3:4 aus Sicht von Union. Aronson kommt an die Grundlinie nach einem Chipball von Gosens. Er nimmt ihn erst mit der Brust an und legt ihn an Oermann vorbei, zieht ihn zur Seite, passt auf Hollerbach und der tunnelt 3 Gegenspieler zum 3:4. Was ist sonst noch passiert? Aronson kopft in der 91. Minute aufs Tor, Renault kopft in der 93. eine Ecke drüber und dann ist dieses Spiel vorbei und eine Partie, in der der Expected Goals Wert 0,87 zu 1,42 ist, endet erwartungsgemäß mit 3:4 aus Sicht von Union. Daniel.
Ja.
Ich glaube, über deine Gefühlswelt müssen wir nicht sprechen. Es war ja sogar für mich als neutralen Beobachtenden ein anstrengendes Spiel. Aber was ist denn da schiefgelaufen bei Union, dass man dieses Spiel ja dann letztlich in Summe der beiden Hälften vielleicht dann doch verdient verloren hat?
Das ist eine große Frage. Und da gibt es viele Komponenten. Im Endeffekt muss man halt erstmal, bevor man auf die zweite Halbzeit zu sprechen kommt, festhalten, dass man jetzt in einer Saison 2x3:0 gegen Bochum zurückgelegen hat.
Also, das stimmt.
Wenn einem das passiert, dann ist schon viel schiefgegangen. Und das waren zwei ganz unterschiedliche Spiele, aber im Endeffekt dann auch irgendwie nicht. Weil auch in dem Spiel bis zu diesem 1:0 oder auch bis zum 2:0 habe ich da jetzt wenig gesehen, was diese beiden Mannschaften getrennt hätte. Das entsprach ungefähr alles dem Tabellenbild, nämlich sowohl, dass die da nebeneinander mit gleich vielen Punkten stehen, als auch wo in der Tabelle sie stehen. Das passte schon irgendwie alles dazu. Ich habe da jetzt bei keinen der beiden Teams irgendwie einen Plan oder erst recht keinen besonders gut aufgehenden und überraschenden gesehen. Beide haben eher abwartend gespielt. Bei Union waren noch so ein paar Sachen, die man in den letzten Spielen, die ja auch schon alle nicht gut waren, nicht besonders gut, die man da aber noch teilweise sehen konnte und vielleicht noch teilweise als positiv auslegen konnte, noch weniger vorhanden. Also zum Beispiel, wenn man das jetzt mit dem Gladbach-Spiel von einer Woche vergleicht, da fand ich, war das so die Defensivordnung, der Druck auf den Ball auch und teilweise auch noch das Konzept hinter den langen Bällen noch mehr zu sehen als jetzt. Die langen Bälle, die Union mehr oder weniger exklusiv als Weg nach vorne hat, waren irgendwie noch konfuser und noch chaotischer und noch planloser und zielloser gespielt. Und anders als Gladbach, die ja halt irgendwie so gemächlich aufgebaut haben und dann auch die Gelegenheit gegeben haben, irgendwie ein bisschen mit Pressing und Ballgewinnen dann zu Umschaltsituationen zu kommen, hat halt Bochum sich auch vor allem auf Umschalten, lange Bälle, Bälle in den Flügel runter spezialisiert in dem Spiel und dann damit halt auch Erfolg gehabt. Und das lag halt, du hast in deiner Zusammenfassung an einer anderen Stelle schon ein bisschen erwähnt, daran, dass halt Union bei jedem ersten oder zweiten Ball zweiter, dritter oder vierter zu diesem Ball war. Und es ist auch bezeichnend, finde ich, dass sowohl beim 2-0 als auch beim 3-0 ja Union-Spieler am Ball sind, unmittelbar in der Entstehung. Also beim 3-0 natürlich dann bei der Flanke selber, die Late ja zwischendurch schon rausköpft. Aber auch schon vorher kommt ja nicht der Ball von, ich glaube, Khedira war es in dem Fall auch, überhaupt auf den Bochumer auf außen. Da ist dann wieder kein Druck auf den Ball. Beim 2-0 ist es, glaube ich, Gosens, der eigentlich im Zweikampf ist und den dann im Prinzip selber in die Gefahrenzone spielt. Und da ist dann überhaupt keine richtige Orientierung zu den Gegenspielern. Beim 4-3, beim 4-2 ist es dann nochmal ein ähnliches Thema, aber anders, weil aus einer anderen Dynamik im Spiel dann raus. Also da fehlte dann so ein bisschen auch Grundlegendes. Irgendwie, es gab auch ein paar sehr seltsame Erklärungsversuche nach dem Spiel, warum man jetzt nicht im richtigen Headspace war, um irgendwie aggressiv auf Bälle zu gehen. Da fehlte mir aber wirklich, mir persönlich fehlte da jeder Zugriff auf eine Erklärung, genauso wie Union da jeder Zugriff auf irgendwie Bälle oder Defensivaktionen gefehlt hat.
Aber das heißt, das Thema, also das haben ja sowohl Benedikt Hollerbach als auch Rane Khedira gesagt, die haben gesagt, na, wir waren eben fast zu heiß und fast zu motiviert und es hätte, also Hollerbach hat den Satz gesagt, in so einem Spiel musste den Ball auch mal beruhigen. Und er hat auch gesagt, nichts von dem, was Bochum gemacht hat, hat uns überrascht. Wir wussten halt, dass die brutal gut auf dem zweiten Ball sind. Das hat ja nicht gereicht als Erklärung, dass man da eben ein bisschen drüber war. Weil zum Beispiel beim 2-0 ist es ja wirklich so, die beide Sechser rücken raus, um den langen Ball, den Renault, glaube ich, schlägt, da auf den zweiten Ball zu gehen. Und der zweite Ball landet aber halt bei Bochum und deswegen landet dann der dritte Pass bei Broszynski, der einfach den kompletten Flügel runterlaufen kann.
Ja, also das mit dem irgendwie überdreht sein, zu heiß sein, das ist halt so ein schwieriges Erklärungsding, weil ich das emotional nachvollziehen kann, dass man irgendwie dann, Khedira hat, glaube ich, auch gesagt, gelähmt ist davon, dass man sich zu viel vornimmt und dann erst recht, wenn es dann halt schon wieder nicht läuft und man schon wieder Rückschläge hat, wie das 1-0, dass man dann irgendwie auch Angst bekommt, die sich gerade ja daraus speist, dass man sich vorher bewusst gemacht hat, wie wichtig das Spiel ist. Also das ist so, dass diese Motivation dann, die interne und externe, die sehr sichtbar war vor dem Spiel, dass das ein zweischneidiges Schwert sein kann. Und auf der psychologischen Ebene will ich den Leuten dann nicht mal einen Vorwurf machen. Nur ist es halt offenbar nicht gelungen, in die richtige Leistungseinstellung zu kommen für dieses Spiel, woran auch immer das dann ganz genau und konkret gelegen hat. Und wie gesagt, also ich will da eigentlich, auch wenn es vielleicht vorhin so klang, weil man natürlich auch frustriert ist als Beobachtender mit einem emotionalen Interesse an diesem Spiel, will ich den Leuten da gar keinen moralischen Vorwurf machen. Es war nur sportlich nicht gut.
Ja, und das Interessante ist aber, mit wenigen Ausnahmen fand ich, dass du das über Bochum hättest auch sagen können. Also allein, wie viele Freistöße zum Beispiel Bochumer schon in der ersten Hälfte rund um den Strafraum her verursacht haben. Da dachte ich mir, seid ihr denn des Wahnsinns? Wisst ihr denn nicht, was Union kann? Standards. Zwar nicht mehr so gut wie mal in der Vergangenheit, aber trotzdem, da kamen ja auch einige der Chancen her. Und es gab, fand ich, auch einige Bochumer, die auch so ein bisschen drüber waren, die das nur eben in Positivaktionen umsetzen konnten, weil sie halt mit diesem Drübersein den Ball dann gewonnen haben und weil Bochum ja auch den perfekten Start in dieses Spiel hatte. Also das 1-0 fällt, ja, man sagt immer so aus dem Nichts, ganz aus dem Nichts war es jetzt nicht, aber das hilft dir natürlich auch, gerade auswärts, und dann machst du direkt das 2-0 hinterher. Das hat schon eine Rolle gespielt und der Einzige, der bei Bochum, fand ich, so eine richtige Ruhe ausgestrahlt hat, war Schlotterbeck. Der hat echt mit so einem Puls von 40 gespielt. Sowohl, wenn er angelaufen wurde, als auch bei seinem Abschluss beim 3-0. Also klar, war noch abgefälscht, aber es war auch sehr überlegt geschoben, dieser Ball. Der, fand ich, der hat so eine richtige Ruhe ausgestrahlt. Aber alle anderen waren selber so ein bisschen zittrig. Egal, ob Paslak, Bernardo, auch sehr gutes Spiel gemacht. Aber die alle hatten auch so Situationen, wo sie mal erwischt wurden, wo jemand in ihrem Rücken komplett weg war. Und ich glaube, das hast du dann in der zweiten Hälfte halt dann deutlicher gesehen, als es dann Union Bochum auch schwieriger gemacht hat, sich zu befreien aus den Drucksituationen. Vorher hat Bochum einfach lang geschlagen und das Kopfballduell gewonnen. Ich meine, 46 zu 24 gewonnene Kopfballduelle für Bochum. Allein Orditz hat 15 gewonnen. Also da war man einfach deutlich überlegen in diesem Spiel. Aber in der zweiten Hälfte dann, als dann Union höher gepresst hat, auch mehr Zugriff hatte, im Grunde auch nicht mehr so Räume freigelassen hat, wo man dann einfach mal den langen Ball durchspielen kann, da ist ja Bochum richtig ins Schwimmen geraten. Und wenn die nicht das 2:4 erzielen oder 4:2 aus ihrer Sicht, dann wissen wir doch alle, was passiert. Wir haben doch jetzt schon oft genug gesehen, wie Bochum Führungen, egal welcher Höhe, schon weggeschmissen hat. Also die waren ja selber total glücklich, dass das endlich mal geklappt hat.
Ja, ja, das sind auch alles legitime Punkte und es stimmt bei allem, was man über diese erste Halbzeit von Union sagen kann und muss, sowohl dass halt der offensive Plan, den man sowieso schon länger sucht, der halt über Diagonale und oder also manchmal in den geordneteren Spielen sieht man, dass es einen diagonalen langen Ball gibt, der geplant ist und den man versucht zu spielen. In den ungeordneteren Spielen ist halt ungeplanter und irgendwie hoch und weit nach vorne. Also alles, was man darüber sagen kann, stimmt. Aber es gehört halt auch zur Wahrheit dieses Spiels, dass 3-0 halt auch schon die Maximalbestrafung war, mit der man aus dieser ersten Halbzeit rausgehen konnte.
Genau.
Ja.
Arg viel mehr Chancen gab es nicht für Bochum. Und dann kommt Union zurück mit dieser Umstellung und das Thema Viererkette versus Dreierkette wurde nochmal besprochen nach der Partie. Und im Gespräch von Benny Zander, Sebastian Kneißl und eben dann Nenad Bjelica. Und ich fand, dass er da eigentlich sehr gut erklärt hat, was so zuletzt eigentlich so los war bei Union. Deswegen habe ich diesen O-Ton mal rausgeklippt. Also ist natürlich dann bei DAZN gesendet worden. Ich würde den einmal gerne noch kurz einspielen und dann von dir mal dann eben deine Meinung zu diesem Gesamtkontext abholen. Kurz für die Hörerinnen und Hörer, dass sie es vor Augen haben. Ein Punkt Vorsprung vor Mainz 05 ist es aktuell für Union. Und das hier hat Bjelica zur Frage Viererkette versus Dreierkette gesagt.
Mit Dreierkette zu spielen, ganze Zeit, ist eine logische Entscheidung. Warum ist logische Entscheidung? Weil wir einen Kevin Vogt haben, der in Viererkette den letzten 5 Jahren nie gespielt hat und gerne spielt Dreierkette. Dann haben wir einen Robin Gosens, der sehr stark ist, wenn er spielt mit Fünferkette, weil dann kann auch torgefährlich sein. Und das sind sehr wichtige Spieler. Das sind sehr wichtige Spieler für uns, sind geholt worden für das. Und das sind mehrere Gründe. Haben wir dann auch in die Mitte, um so zu spielen wie zweite Halbzeit, 4-2-3-1. Also ganze früher haben wir keinen Zielspieler gehabt. Also jetzt Chris Bedier, der zweite Halbzeit sehr gut gespielt hat. Wenn man ihn im Training gesehen hat, erste 2 Monate, dann kannst du ihn nicht aufstellen. Und das ist so. Der Junge braucht Zeit und hat Zeit gebraucht. Jetzt hat wieder auch die private Probleme gehabt. Und jetzt kommt langsam und zeigt, dass er uns helfen kann. Aber lange Zeit im Frühjahr haben wir diese Zielspieler nicht gehabt. Und dann spielst mit zwei Stürmer, die eigentlich keine von denen ist Stürmer. Volland ist hängende Spitze, Hollerbach ist Außenstürmer und improvisieren wir die ganze Zeit. Und leider, und dann hast du den Vogt, hast den Gosens, hast Juranovic, der auch auf die rechte Seite kann Viererkette spielen, aber auch sehr gefährlich ist, wenn er nach vorne mehr kommt. Also sind mehrere Gründe, warum wir so gespielt haben, aber wie gesagt, natürlich, wenn du stehst 0-3, dann riskierst alles und Gegner lässt nach ein bisschen und dann hast nichts mehr zu verlieren, riskierst noch mehr und dann hat das besser ausgeschaut mit Viererkette, aber wieder kassieren wir ein Tor, die wir nicht kassieren sollen, aber das hat nichts zu tun mit Viererkette oder mit Rakic.
Also ich fand das total interessant, Daniel, dass er im Grunde bis hin zur Trainingsleistung und privaten Problemen von Spielern erklärt, warum er so spielen hat lassen, wie er spielen hat lassen. Gleichzeitig hat er erklärt, die Umstellung war halt volles Risiko und es wäre fast aufgegangen, aber man hat halt ein Tor noch kassiert, was man nicht kassieren durfte. Aber wie denkst du denn über diese Erklärungen jetzt dann eben mit Blick, wie es um Union steht? Ein Punkt Vorsprung vor Mainz 05, man spielt jetzt dann noch in Köln am nächsten Wochenende und dann zu Hause gegen Freiburg.
Tja, also da stecken ja jetzt auch viele Sachen drin, sowohl was irgendwie die personellen Konstellationen angeht, ne, also für alle, die das vielleicht jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben, der Zielspieler, den man vorher hatte, war Kevin Behrens, der dann eben zu Wolfsburg gegangen ist. Das, so wie sich das alles jetzt insgesamt dargestellt hat, kommt mir das nicht wie ein Abgang vor, den man sinnvollerweise hätte verhindern können. Ich glaube, Auch so, wie Behrens sich da dazu geäußert hat, würde ich jetzt nicht sagen, das wäre besonders viel erfolgversprechender gewesen, dem einen Riegel vorzuschieben. Und auch, wenn man sich die Hinrunde anguckt, die Behrens hatte und wenn bei Wolfsburg läuft es ja jetzt auch nicht komplett überragend für ihn. Von daher wäre das, glaube ich, jetzt nicht wirklich ein erfolgversprechenderer Weg zu sagen, die Option hätte man sich so offen halten müssen. Dann, ne, bei allem, was Bielica jetzt über Bedia gesagt hat, fragt man sich natürlich vielleicht, wenn man halt schon zur Winterpause ja auch zwar dann nicht mehr in durch die paar Siege, die es Ende des Jahres noch gegeben hat, nach der unfassbar langen Niederlagenstrecke, war man zwar nicht quasi in absolut existenzieller Not, aber es war ja klar, dass das keine komfortable Rückrunde werden wird. Man hat dann Chris Bedia als Ersatz zumindest so positionsmäßig für Behrens geholt. Ist natürlich dann unglücklich, wenn der Spieler dann zwei Drittel der Rückrunde oder mehr, eigentlich jetzt ne, fast die gesamte Rückrunde braucht, bis er dann eine realistische Option ist. Ne, auch da wieder das ist nachvollziehbar, ein Spieler, der dann in die Bundesliga wechselt, ohne auf dem Niveau wirklich Erfahrung gehabt zu haben, ist aber natürlich trotzdem suboptimal, wenn halt diese Planstelle dann eher nicht ausfüllen kann und auch, ne, wenn man ihm das nicht vorwerfen kann und vielleicht auch niemandem sonst vorwerfen kann, dass man jetzt in der Situation, in der man dann war, keinen fertigeren Spieler dafür bekommen hat, ist es natürlich trotzdem, wenn Bjelica ja offenbar diese Option gerne gehabt hätte, auch eine Frage, die man sich stellt, hätte man das halt irgendwie vermeiden können, dass man jetzt in einer Position ist, wo man einfach das personelle Gestänge nicht hat, um was zu spielen, was der Trainer eigentlich gerne machen würde. Mhm. Wie man dann mit dem Improvisieren umgegangen ist und ob wirklich jetzt diese Option einen großen Unterschied in vielen Spielen gemacht hat, bin ich mir auch nicht so sicher. Es gab auch Spiele, wo man gesehen hat, dass es vielleicht auch ein Konstrukt gibt mit diesen nicht Mittelstürmern, das einigermaßen funktioniert. Also kann man nicht vielleicht halt für einen Vertessen, der ja auch im Winter neu kam und dann auch erstmal so ein bisschen Anlauf brauchte, scheinbar, kann man nicht für ihn und Volland eine Rolle finden, in der beide vielleicht noch ein bisschen mehr Einfluss aufs Spiel haben können und einen Offensivplan entwickeln, in dem deren Stärken vielleicht dann ein bisschen mehr zur Geltung kommen. Andererseits jetzt halt, ne, wenn ich sage Spielstil entwickeln, das innerhalb der Saison, innerhalb dieser Saison bei Union zu machen, ist halt auch gewagt, während man halt Woche für Woche erstens unter Ergebnisdruck steht und zweitens die Saison ja ihre ganz eigenen Fliehkräfte entwickelt hat. So, von daher ist es, glaube ich, insgesamt schon eine Situation für die Mannschaft, für den Trainer, die nicht besonders dankbar war, in der man da gesteckt hat und in der man im Endeffekt hoffen musste, dass irgendwie gut genug funktioniert, sich durch die Saison zu retten. Und ne, du hast deine Frage jetzt mit der Tabellensituation beendet. Das ist irgendwie immer noch die Situation, in der man gerade ist. Man muss hoffen, dass es jetzt in den letzten zwei Spielen irgendwie gut genug funktioniert, sich durch diese zwei Spiele oder vielleicht vier zu retten.
Wir werden es beobachten in Köln. Das wird sicherlich ganz, ganz entscheidend für Köln, ja sowieso.
Ich werde da in Köln stehen und es mir anschauen, aber es gibt schon Unionsspiele, zu denen ich mit besserem Gefühl gefahren bin.
Das glaube ich dir gut und gerne. Und Bochum natürlich hat die komplett andere Gemengelage. Da sei mir einmal nochmal kurz der Hinweis erlaubt, genau dieses Spiel hätte Thomas Letsch auch machen können. Ich habe mir nochmal angeguckt, hat irgendwie jetzt Heiko Butscher anders gewechselt als Thomas Letsch, aber das ist fast identisch zu Spielen, in denen man vorne lag und aber die Führung noch verspielt hat zu Bochum. Aber man kommt jetzt eben mit dem zweiten Sieg in Folge, also gegen Hoffenheim eben das 3:0 gerade noch über die Zeit gebracht, gegen Union das 3:0 gerade noch mit einem 4:3 über die Zeit gebracht und damit jetzt 33 Punkte, 4 Punkte Vorsprung sind es auf den ersten FC Köln. Man spielt jetzt dann noch zu Hause gegen Leverkusen. Heiko Butscher hat schon gesagt, das wird jetzt erstmal ein paar schlaflose Nächte ihm bereiten, dass man gegen Leverkusen spielt und dann bei Bremen. Also auch Bochum ist noch nicht durch, aber es kann schon nicht mehr der direkte Abstieg werden und für den Relegationsplatz müsste auch noch einiges passieren, nämlich dass sich sowohl Mainz als auch Union vorbeischieben. Für die logischerweise fühlt sich dieser Auswärtssieg ganz, ganz anders an. Und wenn wir schon indirekt über Kevin Behrens sprechen und über den VfL Wolfsburg, dann lasst uns direkt über den VfL sprechen, nicht über Behrens, denn der hat nicht gespielt, hat keine Rolle gespielt in dieser Partie gegen den SV Darmstadt 98, aber dafür sind andere in die Bresche gesprungen. Erstmal muss man sagen, dass es beim VfL auch einige Themen gibt, die wir im Royal dann nochmal aufklären werden. Also Marcel Schäfer hat sich verabschiedet, aber die Art und Weise, wie sich die eigene Ultraszene gegen den Verein positioniert, gegen VW positioniert, auch gegen die 50+1 Ausnahme positioniert und so wie der Verein darauf reagiert, nämlich indem er sagt, okay, ab jetzt keine Doppelhalter mehr, es gibt ein Zahnen- und ein Fahnenverbot im Block. Ich habe gelesen, dass bis auf die Schuhe sich die Zuschauer zum Teil ausziehen mussten bei der Blockkontrolle. Natürlich gab es trotzdem Tapeten. Also da ist gerade einiges los beim VfL, was man so in der Art und Weise noch nicht gesehen hat. Aber davon unbenommen hat man auch ein erfolgreiches Spiel sehen können gegen den SV Darmstadt 98. Es geht schon los in der 8. Minute. Eine Flanke landet bei Paradise. Der deutet den Schuss an, dribbelt auf den Strafraum zu, passt zu Wimmer, der das 1:0 erzielt. Darmstadt fehlt in dieser Situation der Zugriff auf jeden einzelnen Akteur. Ein bisschen Pech ist noch mit dabei, weil Justvan den Ball mit der Hacke mitnehmen will und ihn damit auf Wimmer vorlegt. Nur 2 Minuten später, in der 10. Minute, schlägt Castells einen langen Ball vorne auf Baku, der auf Wind ablegt. Wind passt einen Ticken zu stark auf Maillère, so muss der den Ball nochmal zurücklegen auf Wind, der dann aber das 2:0 erzielt und auch dieser Treffer fällt. Sehr, sehr einfach. Dann muss Maglitzer angeschlagen runter. Natürlich gibt es auch hier eine Verletzungsgeschichte in diesem Spiel von Darmstadt. Das muss anscheinend in jedem Spiel so sein. Castells pariert einen Freistoß von Nürnberger gut. Wolfsburg hat einige Chancen. Czernikow trifft kurz vor Schluss nur den Außenpfosten, aber dann in der 93. Minute kann er doch auch noch selbst treffen. Gerhard nimmt Tempo auf und startet eine Kombination, die zu einer Flanke von Kaminski auf Czerny führt, der dann das 3:0 erzielt. Und in der Szene sieht es noch so aus, als habe sich Jannik Gerhard am hinteren Oberschenkel verletzt, aber hat dann keine Rolle mehr gespielt, denn direkt danach wurde abgepfiffen. Also 3:0, Marvin, für den VfL Wolfsburg gegen ein Darmstadt 98, bei dem man vielleicht kurz die Hoffnung hätte haben können, jetzt wo der Abstieg feststeht, spielt man vielleicht befreit auf. Ich glaube, da müssen wir mit Nein antworten.
Ich glaube, das müssen wir leider wirklich so sagen. Das ist nicht befreites Aufspielen. Man hatte ja vorher gesagt, dass man die Liga ja professionell beenden will, mehr oder weniger. Ich umschreibe jetzt mal die Worte von dem mir sehr geschätzten Thorsten Lieberknecht. Aber das war eine Leistung, die von Anfang an sehr mängelbehaftet war. Und ehrlich gesagt war das, nachdem, du hast ja schon angesprochen, nach dem Doppelschlag nie wirklich eine gefährliche Situation für Wolfsburg. 8., 11. Minute danach war ehrlich gesagt so ein bisschen der Käse gegessen. Und ja, und dann war es auch so, dass Darmstadt auch nicht mehr wirklich irgendwie großartig gefährlich war. Ich glaube, das absolute Highlight für alle Darmstädter ist, dass jetzt einer derjenigen, die vielleicht potenziell in der nächsten Zweitligasaison eine größere Rolle spielen könnten, mit Asaf Aranya, ein 18-jähriger Israeli, auch deutsche Frankfurter. Ich glaube, der hat sogar in der Frankfurter Jugend gespielt, aber nicht bei der Eintracht, sondern bei Rot-Weiß. Und dass der jetzt dort mehr Profi-Auftritte bekommt, das ist so ein kleines Schmankerl, dass du siehst, ach, guck mal, da kann der ein oder andere Spieler, der nächste Saison dann vielleicht mal eine größere Rolle bei uns spielt, kicken. Aber ansonsten ist da relativ wenig. Das muss man wirklich so sagen. Und die Wolfsburger haben das für mein Dafürhalten sehr souverän runtergespielt, haben natürlich jetzt auch eine coole, für sie coole Bilanz, die letzten Spiele, alle erfolgreich gewesen. Man merkt, der Trainerwechsel hat sich bezahlt gemacht, was mich sehr sauer macht. Denn ehrlich gesagt finde ich den Trainer sehr sympathisch und hätten wir das auch mal irgendwie bei uns vorstellen können. Aber gut, Hasenhüttl hat sich für Wolfsburg entschieden und dann ist das so.
Könnt doch Kovac nehmen.
Ja, soll ich darauf jetzt antworten? Also, ich kann mir vorstellen,
darauf nicht antworten.
Ich kann mir nur, also kurzer Einschub deinerseits. Ich kann mir tatsächlich darüber vorstellen, vorstellen, dass sich darüber schon Gedanken gemacht wurde, lieber Max. Also insofern, das würde mich irritieren, aber es wäre kein Wunder. Aber zu Hasenhüttl will ich nur noch mal sagen, wie gesagt, also gute letzte Partien und im Endeffekt ist Wolfsburg hat wirklich die einfachstmöglichen 3 Punkte hier souverän mitgenommen und das hat jetzt für die Implikation beziehungsweise die Auswirkung, dass die mit da unten eigentlich nicht mehr wirklich viel zu tun haben. und vielleicht zu Europa erreichen können, wie alle, die in der Mitte da stehen. Also insofern, das ist das, was ich euch dazu sagen kann. Ansonsten, ja, find's schade, dass Darmstadt jetzt langsam den Gang in die zweite Liga antritt, aber mit den Leistungen ist es halt mehr als klar.
Also Wolfsburg ist durch. 8 Punkte Vorsprung sind es, deswegen, da kann es nicht mehr runtergehen. Und ja, jetzt 9 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt, aber wirklich, also das waren die seltsamsten 9 Punkte, die man holen konnte. Gegen Bochum zu Hause echt glücklich gewonnen. Die höhere Qualität hat sich durchgesetzt. Bochum wird ein Tor aberkannt. Nach der Führung stellt man sich nur noch tief hinten rein und gewinnt 1-0. Gegen Freiburg haben wir ja letzte Woche besprochen. Fürchterliche erste Hälfte, dann ein bisschen Glück gehabt. Sedilla sieht rot. Und Schalay rutscht bei einem Strafstoß aus. Dafür trifft Lacroix mit einem Distanzschuss, der in einem von 20 Versuchen vielleicht mal reingeht. Ja, und jetzt dann dieses Spiel. Natürlich hat man das verdient gewonnen. Da war Darmstadt schon schlecht und dieser Doppelschlag war auch gut herausgespielt. Also ich würde sagen, das war jetzt schon das Stärkste dieser 3 Spiele. Aber das ist schon irre, wie Wolfsburg das geschafft hat. Und hat aber auch mit Darmstadt zu tun. Also Darmstadt 98, ich fand, Skarke hatte ganz okay Momente, Nürnberger auch. Skarke hatte die Chance auf den Anschlusstreffer einmal, aber so die großen Chancen gab es nicht. Expected Goals-Wert von 0,36.
Ich fand Melem, da hat man sich noch gefreut, dass der wieder da ist. Er hat ja Riesenverletzungen gehabt und ist vielleicht jetzt auch nochmal so ein kleiner Hoffnungsschimmer, ist auch schon wieder zu viel gesagt, Hoffnung auf was, ne? Aber freust du dich, dass er wieder da ist und wieder spielen
Hoffnung
kann.
Hoffnung auf Fußball.
Hoffnung, dass er wieder Fußball spielen kann. Wadenbeinbruch gehabt, liebe Leute, das ist echt eine fiese Verletzung, dass der dann wieder zurückkommt. Ich glaube, da kann man sich freuen. Und ich fand, der hat schon die eine oder andere Aktion auch gehabt, wo du gemerkt hast, ist gleich wieder im Spiel integriert, nicht intrigiert, sondern integriert. Also zum Glück nur das. Aber auch das, ne, ich meine, das ist hier schon Fischen im Trüben gerade. Ne? Also es reicht halt alles nicht. Das Spiel, Aufbauspiel ist sehr fehlerbehaftet, der Lilien. Und da muss man sagen, ja, auch gegen eine Wolfsburger Mannschaft, die vielleicht ja auch selbst nicht die Sterne vom Himmel holt, reicht das für diese Partie ganz, ganz locker.
Ja, genau. Man sieht ja auch an der Weise, wie da die Tore fallen, dass halt auch viel mit der Qualität von Darmstadt zu tun hat, dass Wolfsburg zu diesen Toren kommt, denn sie schieben halt dann viele Leute in die letzte Linie, um bei Langbein oder Abrallan Präsenz zu haben. Und das können sie sich halt auch erlauben, weil man halt auch sieht, dass Darmstadt halt nicht in der Lage ist, wirklich Gefahr zu entwickeln. Und so kommt dann halt Wolfsburg dazu, dass sie ihre individuelle Qualität dann da an den Ball bringen können und machen halt diese Tore und in einem dann im Endeffekt ja eh schon relativ bedeutungslosen Spiel ist das nach 10 Minuten entschieden.
Ja, guter Punkt. Das Einzige, was ich glaube ich noch ergänzen kann, ist, dass Alexander Brunst im Tor stehen durfte bei Darmstadt 98. Der hat von 2015 bis 2017 für die zweite Mannschaft von Wolfsburg gespielt. Ich würde mal vermuten, damit hing das zusammen, dass er dieses Spiel machen durfte. Aber jedes weitere Wort wäre eines zu viel. Ich sage euch nur noch, wie es weitergeht für beide Teams. Wolfsburg spielt jetzt dann beim FC Bayern und dann noch zu Hause gegen Mainz 05. Und Darmstadt 98 darf jetzt noch zu Hause gegen Hoffenheim ran und dann bei Borussia Dortmund an vielleicht auch der gebührenden Stelle sich aus der ersten Bundesliga verabschieden. 2 Spiele haben wir noch, über die wir sprechen wollen. Beide waren nicht gerade von Spektakel geprägt, so ehrlich will ich sein, aber sie hatten Auswirkungen auf diese Tabelle. Und das meint vor allem das 0-0, über das wir jetzt sprechen wollen, beim ersten FC Köln gegen den SC Freiburg. Köln hatte eine gute Anfangsphase, aber kaum Chancen. Freiburg ist allerdings noch harmloser. In der zweiten Hälfte erhöhen beide ein bisschen die Spieltemperatur. Alidou vergibt die größte Chance für Köln. Köln rennt, Köln gibt alles. Aber Köln gelingt kein Tor und so endet dieses Spiel, Daniel, mit der Stille nach dem Schlusspfiff von Sören Storks. Es ist noch nicht der Abstieg für den FC. 5 Punkte Rückstand sind es, 6 werden noch vergeben. Es fühlte sich allerdings an wie der Abstieg und zum Zeitpunkt des Abpfiffes wusste man auch noch nicht, wie Mainz 05 sein Spiel gestalten würde, plus die weitere Konkurrenz. Wie hat dir denn der FC gefallen gegen Freiburg?
Tja, also man kann ihnen auch in dem Spiel das Bemühen nicht absprechen, würde ich sagen. Ne, also sie haben versucht, über Pressing ins Spiel zu kommen, damit vielleicht halt auch das, was an spielerischen Mitteln fehlt, auszugleichen. Haben versucht, Intensität auf den Platz zu kriegen, so irgendwie Offensivaktionen zu erzwingen. Und das ist ja auch schon, so wie bei Darmstadt, wie wir es gerade auch schon so angesprochen haben, bei Köln ja auch schon das Thema, was halt man immer wieder wiederholt, weil es aber auch immer wieder aufdrängt, dass dann am Ende halt einfach die Qualität fehlt, irgendwas Wirkliches zu kreieren. Also ich fand es in dem Spiel jetzt relativ krass, wie oft sie dann ja doch, bei Freiburg eben auch nicht gut war, in eigentlich gefährlichen Räumen waren, aber dann ist nicht mehr so wahr, dass die Abschlüsse nicht gut waren, oder dass irgendwie die okay waren, aber irgendwie nicht reingingen, sondern es gab einfach in meiner Wahrnehmung sehr viele Situationen, wo Köln in einem gefährlichen Raum war und es dann nicht geschafft hat, daraus einen Abschluss zu kreieren. Ja. Mhm. Und das ist für mich dann das, was noch klarer als die anderen Optionen zeigt, dass es dann einfach irgendwie so um den Strafraum rum einfach an Qualität fehlt, um dann den letzten Ball richtig zu spielen, um die letzte Bewegung richtig zu machen, um sich den Raum zu schaffen, halt aussichtsreichs aufs Tor so schießen zu können. Und ja, so versuchen sie das dann halt. Gerade so Ende der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass da so ein paar Szenen gab, wo sie eigentlich gut Richtung Strafraum kommen, beziehungsweise Freiburg da auch Sachen anbietet und Köln einfach nicht in der Lage ist, das zu verwerten. Und dann gab es noch so ein paar Szenen, wo es vielleicht sogar Angebote von Freiburg hätte geben können, dass das hätte reichen können. Es gab zum Beispiel diese Szene, wo Adebolu rauskommt und einen Ball irgendwie Volley nehmen will und den der fast verspringt und es fast zum Desaster wird. Aber da hat halt auch Köln dann neben der fehlenden Qualität auch kein Glück, irgendwie da noch mal was geschenkt zu bekommen und irgendwie per Zufall ein Tor zu machen. Jedenfalls nicht in dem Spiel. Ja, und so bleibt es halt dabei, dass es am Ende einfach nicht reicht für Köln in Bundesliga-Spielen dieser Saison.
Ja, das war, du hast mir schon mehr als die Hälfte meiner Notizen weggenommen, weil so viel habe ich nicht zitiert. Aber genau das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Köln hatte immer wieder diese hohen Ballgewinne, aber sie haben eben nicht zu Chancen geführt, weil eben immer die Anschlussaktion an den Ballgewinn nicht gut war. Und letztlich hast du dann das gesehen, was jetzt schon in vielen Spielen zu sehen war, dass es Köln nicht am Wollen mangelt, sondern am Können. Also ich musste bei dem Spiel dran denken, bei den Zwillingen war mit die anstrengendste Phase, als sie so 3 Jahre alt waren und alles selber machen wollten, aber nichts davon motorisch konnten. Und dann stehst du schon mit 10 Minuten Verspätung mit ihnen an der Garderobe, weil sie ganz fest davon überzeugt sind, dass sie jetzt den Reißverschluss von ihrer Jacke zumachen, aber die können das noch nicht mit ihren Fingern und du darfst es aber nicht machen, weil dann rasten sie völlig aus. Und so war der FC, fand ich. Sie wollten, aber sie konnten nicht und jeder hat es auch gesehen und deswegen war auch, glaube ich, die Reaktion im Stadion entsprechend. Es war kein Unmut, weil es gab keinen Anlass für Unmut, aber es war eine tiefe Trauer, weil du gemerkt hast, ja, sehr wahrscheinlich war es das mit dem FC.
Es ist ja sogar auch schon bei anderen Fans, auch anderer Vereine schon so, dass sich da eine Menge Mitleid mittlerweile reinmischt, ne? Weil Mitleid irgendwie gerade auch so ein bisschen über diese Saison für den FC steht, ne? Weil wie das alles gelaufen ist, dass du dann auch plötzlich auch keine Spieler mehr verpflichten konntest, ne? Das klingt absurd, plötzlich, aber auch wirklich auch Mitleid erregend, ne? Und dann hast du es, und dieses Mitleid hast du dann auch gehabt bei dieser vielleicht größten Chance des Spiels, die Ali Duda hatte, ja? Und du denkst, jetzt macht, also, ne? Also jetzt hier, 71. Minute, 1-0 ist jetzt möglich und dann klappt das nicht. Und wenn das dann schon nicht klappt und Ali Du, der ja auch kein absoluter Chancengott ist, ja, macht's dann halt auch nicht, dann ist es halt auch vorbei, ne? Und dann merkst du, okay. Und dann ist es aber noch nicht mal so, dass die werden ja auch noch nicht mehr erlöst, ne? Also, es klingt jetzt absurd, aber es ist noch nicht mal so, dass die jetzt verlieren und dann ist jetzt der Käse wirklich gegessen, sondern schleppt sich noch mal in die nächste Woche. Und das ist ja auch fies für alle Fans des FC, die könnten ja theoretisch noch mal in der nächsten Woche könnte es ja doch noch mal irgendwie klappen, wenn alle für einen spielen. Das ist ja auch völlig fies, weil am Ende wird es nicht mehr klappen. Es wird nicht mehr klappen, weil es keinen Killer gibt, der die Tore Tore verwandelt. Also spätestens, Ali, du wäre der letzte Schritt jetzt gewesen, dass du in der 71. Minute dieses Tor machst und dass da nochmal ein Ruck durchgeht. Und wir kennen trotzdem die Spiele der Kölner, wo ein Ruck durch das Stadion gegangen ist. Und es hat trotzdem nicht gereicht. Also auch das ist ja, also das ist ja dann auch so eine Situation, wo du denkst, ja, auch das klappt ja nicht. Und trotzdem machst du in der letzten Minute gegen Mainz noch das 1-1. Ja, das Keins dann, also ne, da wär's ja auch schon vorbei gewesen. Also es zieht sich lang wie Kaugummi und niemand will es wirklich wahrhaben. Jeder ist irgendwie traurig, dass Mainz, dass Köln absteigt, aber es wird irgendwann so kommen. Und es hängt halt maßgeblich damit zusammen, dass du deine 19 Chancen, die da irgendwie auf diesem Tableau stehen, die alles auch zum großen Teil auch eher Halbchancen sind, aber dass du die nie zu gefährlichen Chancen verwandelst. Und dann geht's runter.
Ja, ich meine, Daniel hat es jetzt natürlich aufgebaut als kommender Gegner des ersten FC Köln. Ist auch ganz interessant. Köln und Freiburg haben jetzt die identischen Gegner, logischerweise aber in anderer Reihenfolge. Köln spielt jetzt gegen Union und dann in Heidenheim. Freiburg spielt zu Hause gegen Heidenheim und dann bei Union. Das sind die letzten beiden Teams, gegen die noch antreten. Über Freiburg, glaube ich, muss man auch gleich nochmal ein Wort verlieren. Aber Daniel, hast du da Gedanken zu dem, was da beim FC los ist?
Ja, eigentlich keine weiteren. Also es ist halt eine verfahrene Situation. Das merkt man ja auch, wenn man KölnerInnen zuhört, die ja auch verzweifelt sind in dieser Gesamtsituation, ne? Zwischen dem Kader, mit dem man in die Saison gegangen ist, der Transfersperre und dem, was da jetzt sportlich bei rauskommt. Dann wäre wahrscheinlich irgendwie in dieser Bundesliga selbst da dann doch noch mehr drin gewesen. Aber jetzt ist halt schon eine Lage, die noch nicht ganz hoffnungslos, aber fast ist.
Und auf der anderen Seite, finde ich, aber muss man auch noch über den SC Freiburg sprechen. Denn Atubolo, der hat gut gehalten. Die eine Szene, die hast du angesprochen, Daniel, aber ansonsten liegt es ja an Atubolo, dass der FC hier kein Tor macht. Aber was der FC ansonsten angeboten hat, 4 Schüsse, keiner davon aufs Tor. Marvin Schwäbe müsste keinen einzigen Ball aufs Tor parieren. Und das von einem Team, das immer noch auf Rang 7 liegt, damit auf einem Europapokalplatz. Also, was war denn bitte mit dem SC Freiburg los, Daniel?
Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mir dann einen Stichpunkt notiert, der hieß Freiburg insgesamt sehr enttäuschend. Und das war dann genau dieses der Moment, wo sie ihre beste Chance hatten, wo Salay Doan anspielt. Ich würde sagen, Salay muss Doan in der Situation flach anspielen, dann kann Doan ihn auch machen. So ist irgendwie ein schwieriger Kopfball, den er nicht richtig aufs Tor kriegt. Mhm. Aber insgesamt war das sehr, sehr wenig. Also irgendwie, ich habe da keinen besonders sinnvollen Aufbau gesehen. Wie gesagt, das, was Köln da an Pressing gemacht hat, hat dann schon gereicht, um da viel zu verhindern. Ich habe auch es nicht so ganz verstanden, also beziehungsweise hatte ich mir vorher, als das Spiel begann, so die Aufstellung angeguckt und geguckt, worauf es könnte es jetzt da ankommen. Und Freiburg hatte ja dann quasi so eine Art Dreifach-10 mit Doan,
Scholler und Griffo.
Genau. Und ich dachte mir so, das ist ja eigentlich von der Kreativität her, von der Klasse her, spielerischen Anlage her eigentlich genug, um da vermutlich genug Offensive zu entwickeln, um da Chancen zu haben, um da Tore zu machen. Und ich habe mich dann nur noch so gefragt, kriegen sie es halt, nachdem die ersten Minuten dann man so gesehen hat, kriegen sie es irgendwie im Verlauf des Spiels oft genug hin, in diesen Raum den Ball reinzukriegen und sich dann da irgendwie halt durchzukombinieren oder in 1-gegen-1 Situationen zu kommen, die dann durchaus aussichtsreich sein könnten. Und am Ende war die Antwort auf diese Frage ganz klar nein, weil ihnen nicht so wirklich was eingefallen ist, um genau dieses Problem eben oder diese Aufgabe zu lösen. Ja, und so, ne, du hast die Zahl der Schüsse schon angesprochen. Es gab, wie gesagt, diese Chance für Doan, danach noch eine. Es gab in der ersten Halbzeit eine, wo sie so 4 Volley-Pässe hintereinander spielen, was aber dann auch schon so ein bisschen zufällig flippernd sich angefühlt hat. Und ansonsten kam da sehr, sehr wenig.
Mhm. So, und jetzt
kann das sein? Kann es sein, dass wirklich auch die Luft einfach raus ist? Also es, ne, also es ist jetzt mal ganz plump gesagt, aber ich habe schon das Gefühl, dass meine Angst war, um es mal so zu formulieren, alles klar, Streich sagt jetzt, streicht jetzt die Segel und jetzt machen die nochmal richtig Vollgas für den letzten Push Richtung Liga. Ne? Das, ne, Europacup rausgeflogen, nachdem man ja 1-0, das Hinspiel 1-0 gewonnen hatte, habe ich schon gedacht, okay, Respekt. Und dann aber der 5-0, das war dann doch ein relativ deutliches Ergebnis. Wie gesagt, Streich sagt dann, hört jetzt nach der Saison auf und habe ich schon gedacht, okay, jetzt wollen die es ihm vielleicht nochmal beweisen, aber die ganzen letzten Spiele waren eher mau und eher trist. Du hast gegen Wolfsburg verloren, auch davor das 1-1 gegen Mainz war schon kein Meisterwerk und jetzt gegen Köln, wo Köln denn die aktivere Mannschaft war, Freiburg auch in Sachen Laufleistung schlechter war, ne? Also weniger gelaufen, weniger Anteil an diesem Spiel gehabt, also es war schon quasi apathisch. Ich habe nicht mehr das Gefühl, als würde da jetzt noch irgendjemand irgendwas wollen.
Ja, ist so ein bisschen so das, was Liverpool mit Jürgen Klopp passiert ist. Man dachte, oh Gott, jetzt holen sie alle
exakt
Titel.
Exakt denke ich daran, auf jeden Fall, ja.
Ja, ich meine, Mischa hat es in der letzten Sendung auch schon eingeordnet oder in der vorletzten Sendung, auf jeden Fall hier im Rasenfunk. Also zum einen hängt es natürlich mit entscheidenden Spielern, die in der Abwehr fehlen, zusammen. Also Ginter zum Beispiel fehlt da, das ist ein Riesenproblem für Freiburg und generell mussten sie da sehr viel rumrotieren. Und zum anderen scheint es aber tatsächlich auch ein Kraftthema zu sein. Und das hast du in dem Spiel auch gesehen. Und die Pointe dazu ist aber, obwohl Köln 19 Schüsse hatte und Freiburg 4 Schüsse, haben sie fast den identischen Expected Goals Wert. 0,92 Köln, 0,82 der SC Freiburg. Das zeigt dann auch, wie harmlos dann doch der FC war. Aber es ist immer noch alles möglich. 6 Punkte Rückstand sind es aufs rettende Ufer, das wird es nicht mehr, aber Relegation sind 5 Punkte. Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen Union und dann zu Heidenheim und ihr habt es euch gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, für Freiburg ist es genau andersrum. Das heißt jetzt letztes Heimspiel für Christian Streich gegen den ersten FC Heidenheim und dann letztes Auswärtsspiel bei Union an der Alten Försterei. Und damit haben wir nur noch eine Partie, über die wir sprechen wollen und die fand am Freitagabend schon statt. In Hoffenheim, es gab keine Chancen in der Anfangsphase in diesem Spiel zwischen Hoffenheim und RB Leipzig, dafür aber eine Verletzung von Xaver Schlager, der nach einer Viertelstunde verletzt raus muss und inzwischen wissen wir, das war ein Kreuzbandriss, den er sich da ohne Fremdeinwirkung zugezogen hat. Für ihn kam dann Seiwald. Kurz danach, also fast direkt nach Wiederanpfiff der Partie, steht Xavi Simons alleine vor Baumann, kommt aber nicht an ihm vorbei. In der 38. Minute ist das allerdings anders. Ein zu kurzer Ball von Baumann landet bei Leipzig. Haidara legt auf Raum, der flankt mit sehr viel Zeit und Platz auf Šeško. Baumann muss diesen Kopfball eigentlich halten, aber er rutscht ihm ins Tor. Jetzt hat auch Oliver Baumann mal gepatzt und die TSG liegt zurück. Dann hat Kramaric mehrmals die Möglichkeit auszugleichen. Xavi Simons schlägt in der 55. Minute, spielt er erst einen Ball mit der Hand und schlägt ihn nach dem Pfiff dann weg. Dafür sieht er gelb. Und hier ist es wie bei der Sportschau, wenn eine gelbe Karte gezeigt wird, dann wird auch noch eine zweite gelbe Karte gezeigt. Die gab es nämlich dann in der 72. Minute. Xavi grätscht Stach übel auf den Knöchel und sieht dafür völlig zurecht von Harm Osmers die zweite gelbe Karte, das heißt gelb-rot und er fliegt. Max Mörstedt feiert sein Bundesliga-Debüt auf TSG-Seite und in der 90. Minute ist es dann soweit. Akpobuma kann ohne Druck auf Bülter legen, der dribbelt an, zieht nach innen, flankt auf Kramaric und der erzielt per Kopf das 1:1. Leipzig steht sehr tief in dieser Situation und rückt nur auf Bülter raus und zudem steht Leipzig in einer 5-6 Unterzahl im eigenen Strafraum in der 90. Minute beim Stand von 1:0. Naja. Also Endstand war dann 1:1, aber man hatte das Gefühl, Marvin, klar, für Hoffenheim geht es noch um den Europapokal, aber auch für Leipzig war das eine Partie, die hatten hier nicht mehr so viel zu gewinnen und vielleicht lässt sich dann auch erklären, warum man da noch so einen Ausgleich kassiert.
Ja, ich glaube tatsächlich auch. Also ich denke, auch das ist eher so ein besseres Auslaufen. Die haben eine ordentliche Saison gespielt, für die wahrscheinlich unter der Erwartung, weil das Ziel schon wahrscheinlich ist, mindestens Zweiter zu werden, wenn man nicht erst Erster werden will. Trotzdem muss man ja sagen, die letzten Spiele waren okay, aber da war für mich das letzte Engagement nicht mehr so richtig da. Und ich muss auch sagen, ja, auch Hoffenheim fightet mit allem, was es hat, um den Europacup, aber auch da lässt sich die letzten paar Prozent dazu ein bisschen vermissen. Zum Glück haben sie halt ihren ewigen Scorer Kramaric, der immer zur richtigen Stelle ist. Das muss ich ja sagen, das ist ja ein Phänomen. Ne? Ich habe da auch nichts als Respekt dafür. Der wollte wahrscheinlich nie zu einem größeren Club. Deswegen okay, aber dass der El Clasico jetzt 1-1 geendet hat, das ist so, müssen wir so nehmen. Aber ich fand trotzdem, das war kein spektakuläres Spiel. Ich glaube, müssen wir jetzt auch nicht mehr hineingeheimnissen, als es da war.
Ja, ich meine, für Leipzig geht es noch um den Vereinsrekord. Man könnte noch die beste Saison der Vereinsgeschichte, der traditionsreichen Vereinsgeschichte spielen.
Ja, seit 1899, liebe Leute.
Nee, nicht. 15 Jahre, hey, alle in Weiß nach Frankfurt, ist es das? Oder alle in Rot? 15 Jahre Rabe auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, 15 Jahre, ja.
Alle in Weiß, glaube ich. Aber gut, ich meine, ja, egal, ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber darum geht es noch für Leipzig, aber ansonsten halt um nichts mehr. Und Hoffenheim gehört halt auch zu diesen Teams, die wollen, aber nicht können, weil manche von denen im Können besser sind als die anderen, also Boeter, Kramaric kann man da, glaube ich, rausheben. Und vielleicht in dem Spiel auch wieder Grilic, also Grilic ist derjenige, der auch hin und wieder so die guten verlagernden Pässe gespielt hat. Also fast alle guten Bälle auf die Flügel kamen von Grilic und fast alle Chancen kamen über die Flügel zustande. Aber ganz viele andere, der haben halt das Nachsehen und normalerweise, wenn Leipzig hier die Olmo, Openda, Xavi, Magie richtig aufdreht, dann sieht man das auch. Aber das macht halt Leipzig auch nicht. Tja.
Ja, Boeter hast du angesprochen, fand ich dann noch auch individuell den auffälligsten in dieser Schlussphase, wo ich dann halt schon fand, Hoffenheim hat sich den Ausgleich verdient und Leipzig eben auch. Allein schon mit dieser unfassbar dummen gelb-roten Karte. Ne? Du hast schon angesprochen, wofür es die erste gab. Und wenn man sich dann anschaut, in welcher Spielsituation er dann wie in diese Grätsche geht, ja, also dass man dann dafür Punkte abgezogen bekommt, sozusagen, ist dann auch mehr als verdient.
Verbuchen wir es als Lehrgeld. Leipzig hatte in der zweiten Hälfte nur 3 zu 14 Schüsse in der zweiten Hälfte. Sehr, sehr passiv war man, aber ihr habt es ja beide schon gesagt, machen wir das Spiel nicht größer als es ist, weil es ist dann vielleicht doch nicht mehr so relevant und das hat ja definitiv auch nicht mehr die tabellarische Auswirkung. Für Leipzig geht es jetzt dann am nächsten Spieltag weiter zu Hause gegen Werder Bremen. Und Hoffenheim wird in Darmstadt antreten. Das sind die nächsten beiden Partien dieser beiden Teams. Und damit haben wir den Spieltag, den 32. abschließend behandelt, fast abschließend. Eine Sache fehlt noch. Wir wollen noch unsere Spieltags-Awards vergeben, jeder für sich. Wir wollen noch unseren MVP küren, unseren Unsung Hero und unseren Moment des Spieltags. Ich bin sehr gespannt, für was ihr euch entschieden habt. Marvin, du darfst mal loslegen. Wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
Oh, MVP, oh, das ist schwierig. Warte mal, ich muss mal gucken, was ich hier aufgeschrieben habe. Ist aber auch, fand ich nicht ganz einfach, aber ich muss schon sagen, Spiel, was mich begeistert hat. Ich nehme einfach mal, ja. Ich gucke, hat 2 Tore geschossen. Ja, ich muss auch mal die Jugend hier wieder loben.
Und wir wissen ja noch, wie er sie geschossen hat. Fallrückzieher, ja. Seitverzieher, ja. Dribbling. Ach nee, Moment, er wurde angeschossen.
Ja, aber weißt du, auch, du musst richtig stehen, auch zur richtigen Zeit, das im richtigen Moment der MVP werden. Also insofern, Mukoko, das ist dein Award für diesen Spieltag. Und ich sag dir, nimm das und arbeite weiter daran.
Ja, das wird er später mal sagen. Damals, als ich den MVP bekommen habe im Rasenfunk.
Das war
da musste ich, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Jetzt mache ich weiter. Stark, sehr gut. Ja, jetzt hat er dir Mukoko schon weggeschnappt, Daniel. Wer ist dein MVP?
Ja, ich bin tatsächlich, habe mir das vorhin überlegt und bin davon ausgegangen, in der Überlegung, wer hat jetzt am meisten Wert quasi für sich, seine Mannschaft geschaffen und dazu am meisten beigetragen und bin dabei gelandet, dass am meisten aus diesem Spieltag mitgenommen hat, tatsächlich Bochum und am meisten dafür verantwortlich war Wittek mit diesen beiden Toren, die ja jetzt auch nicht zu seinem Kernprofil gehören würden eigentlich, aber als ich Wittek in der Startaufstellung oder in der Aufstellung gesehen habe, hatte ich auch gleich schon so ein schlechtes Gefühl. Von daher würde ich ihn dafür, dass er mir dieses Gefühl gegeben hat und es dann bestätigt hat, mit dem Award belohnen.
Okay, ich hatte Wittek auch auf dem Zettel, aber ich schwenke spontan noch um. Ich nehme jemanden, der auch, wenn du ihn aus der Mannschaft rausnimmst, ganze Ergebnisse zusammenfallen. Und zwar Robin Hack bei Borussia Mönchengladbach ist für mich eindeutig der gefährlichste Borusse auch an diesem Spieltag gewesen. Deswegen mein neuer Wittek ist Robin Hack. Wer ist denn dein Unsung Hero, Marvin?
Spieler, ich weiß gar nicht, ob er so krass Unsung ist, aber Harry zumindest Kane. Für mich. Nee, genau, Unsung Hero, nie gehört. Nein, also es ist, ich sag's deswegen, weil ich den früher gesehen habe und ich, der ist damals abgestiegen und ich habe gedacht, ah, den könnten wir holen, aber er hat auch ganz schön viele Fehler gemacht und dann ist er zum VfB gegangen und dann hat er angefangen, die Fehler weiterzumachen. Aber mittlerweile ist er einer für mich Väter des Erfolgs, Waldemar Anton, in der Innenverteidigung. Ich finde, er macht eine super geile Saison, ne? Natürlich auch, ist aber in einem richtigen Konstrukt drin. Ich finde, er ist ein toller Verteidiger mittlerweile und dementsprechend, man spricht ja doch eher über die Mittelfeld- bzw. Stürmer, gerade beim VfB, die alles wegrocken, aber für mich Waldemar Anton auch hier wieder eine ordentliche Partie gemacht und für mich einer der Unsung Heroes.
Allein für sein Instagram-Posting nach dem Spiel hätte er diesen Award schon bekommen können. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Waldemar Anton hat, so wie es ich gesehen habe, kommentarlos ein Bild gepostet, wo er neben dem Schiedsrichter Tobias Welz steht. Beide aber, also keine ausdrucksstarken Mienen. Und im Hintergrund ist ein Doppelhalter zu sehen mit Fuck VAR. Und wenn wir wissen, dass gegen ihn dieser Strafstoß gepfiffen wurde, dann muss ich sagen, hatte das schon eine Souveränität, die fast der Souveränität auf dem Feld gleichkommt von Waldemar Anton. Daniel, wer ist dein Unsung Hero?
Also dem schließe ich mich dann eigentlich gerne an. Gerade wo ich das jetzt höre, hatte ich auch nicht mitbekommen, finde ich gut. Auf meinem Zettel steht eigentlich Kevin Müller für diese Parade gegen Burkhardt. Mhm. Und wäre mir jetzt noch nicht untergekommen, dass er als Teil dieser super souveränen Klassenerhaltssaison von Heidenheim oft zitiert worden wäre. Aber unter anderem an der Szene sieht man, dass er auch daran seinen Anteil hat. Von daher habe ich ihn mir dafür notiert.
Sehr schön, dann schreibe ich den für dich auf und ich ergänze noch Janne Gerhardt in einem bemerkenswert blassen Wolfsburg. Ist Janne Gerhardt wirklich einer der wenigen, der es schafft, aus der Statik Dynamik zu entwickeln? Ich fand das sinnbildlich, dass er so den Treffer eingeleitet hat. Er hat sich einfach in der 93. Minute gedacht, ja gut, wenn jetzt hier keiner Tempo reinbringt, dann dribbel ich halt einfach mal an und hat dann so den Treffer vorbereitet. Und ich finde, in einem sehr, sehr schwachen Wolfsburg, da wird ja auch kein VfL-Fan widersprechen, ist Janne Gerhardt ganz oft einer derjenigen gewesen, der herausgestochen ist. Und so war es auch an diesem Spieltag meiner Meinung nach. Deswegen mein Unsung Hero. Was uns nur noch den Moment übrig lässt, den wir haben für diesen Spieltag. Marvin, was ist dein Moment des Spieltags gewesen?
Tatsächlich die Auswechslung von Marco Reus. Mhm. Ich fand, es war ein ehrlicher Moment. Ehrlicher Jubel, ehrlicher, ja, so ein bisschen auch, jeder war mitgenommen. Ne? Und ich finde das geil, irgendwie Emotionalität, auch er hat irgendwie diesen Moment gespürt. Und das war für mich wirklich der Moment dieses Spieltags, denn ich mag es, wenn Respekt gezollt wird gegenüber Spielern, die lange Jahre gearbeitet haben. Und er ist ja nicht immer der Glücklichste gewesen. Wir wissen, wie viele große Spiele er dann am Ende doch wieder verpasst hat durch Verletzungen. Und vielleicht ist ja jetzt das Jahr 2024 noch eines, was er sich doch nochmal irgendwie vergolden lassen kann. Schauen wir mal. Aber das war jetzt einfach für mich ein sehr schöner Moment direkt nach diesem, weißt du, es gibt immer Social-Videos, dies, das, Ananas. Aber wenn das dann wirklich im Stadion passiert, dann ist das nochmal was anderes.
Ja, sehr guter Punkt. Fand ich auch. War ein sehr schöner Moment. Daniel, was war dein Moment des Spieltags?
Ich würde mir vielleicht rausnehmen, das einmal zu teilen, nämlich in den auf Union bezogenen und weil ich da einen Moment auf jeden Fall noch erwähnen muss. Nämlich gab es in der ersten Hälfte von dem Spiel jetzt gegen Bochum so einen Moment, wo zwei Union-Spieler miteinander ins Kopfballduell gegangen sind. Schäfer und ich glaube Volland, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Das fand ich irgendwie sinnbildlich dafür, wie das alles gelaufen ist. War natürlich dann auch ein Ballverlust, der auch noch beiden wehgetan hat. Also das fand ich einfach sehr symptomatisch dafür, wie da gerade die Lage war. Und abgesehen davon noch die Kombination aus der Adidou-Chance und dann der Stille in Köln nach Abpfiff. Das würde ich, wenn ich mich von dieser Schattierung rot löse, würde ich das noch nominieren.
Ja, die Stille in Köln, das hatte ich auch auf dem Zettel. Zaunfall hat noch im Forum vorgeschlagen, der Pass vom 18-jährigen Kjell Wettjen eben über 40 Meter in den Fuß von Marco Reus, der dann wunderschön den Ball überlupft. Er hat das, schöner können sich Generationen nicht die Hand reichen, hat er geschrieben. Ich habe es vorhin auch schon schön. Deswegen erwähnt. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Dann nehme ich noch einen weiteren Moment. Ich muss sagen, die Art und Weise, wie der VfB Stuttgart dieses 2:1 gemacht hat und dann noch das 3:1 nachlegen konnte in diesem Spiel, das hat mir sehr gut gefallen, weil bei allem, was in der Partie auch für den VfB gelaufen ist, wie gesagt, es gab die Konter von Bayern, hast du gemerkt, zum einen, welches Wucht dieses Stadion entwickeln kann, das haben wir jetzt schon häufiger gesehen, und was es aber halt bedeutet, wenn du lange nicht mehr gegen einen Verein gewonnen hast, seit 2007, du hast es vorhin gesagt, Marvin, und das ist auch interessant, wie viele Vereine eigentlich ihre Serien, ihre Negativserien gegen Bayern jetzt beenden konnten, also Bremen gewinnt zum ersten Mal seit 2006, glaube ich, in München. Dortmund gewinnt zum ersten Mal seit 2012 in München und Stuttgart gewinnt zum ersten Mal seit 2007 zu Hause gegen den FC Bayern. Und das hast du, finde ich, dem Jubel des 2:1 und dann vor allem dem 3:1 angemerkt. Danach geht Sebastian Hoeneß auf den Zaun, also Hoeneß auf dem Zaun könnte jetzt auch quasi der Moment dazu sein. Deswegen schreibe ich einfach der Sieg gegen den FC Bayern für den VfB Stuttgart. Das war mein Moment des Spieltags, weil es nämlich wirklich so ist. Ich weiß gerade nicht, ob du es gesagt hast, Daniel, aber wenn es Leverkusen nicht gäbe, dann würden wir hier über eine möglicherweise Meistersaison sprechen. Und das war ein Meistermoment, auch wenn er nicht zur Meisterkrönung reichen wird in diesem Jahr. Ja, ihr beiden, das hat große Freude gemacht, mit euch auf den Spieltag zu blicken. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich muss auch sagen, diese Sendungen nach 3 Sonntagsspielen, sie gehen immer bis spät in die Nacht, deswegen umso mehr danke. Ich weiß ja, dass ihr morgen auch wieder fleißig sein werdet. Ganz, ganz herzlichen Dank an Marvin Mendel. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir überall folgen kann, wo man dich sehen kann. Danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst.
Sehr gerne, das hat mir riesen Freude gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Max. Vielen Dank, Daniel. War eine coole Runde und ich bin mal gespannt, wann ich mal wieder den El Plastico gucken muss, extra für den Rasenfunk.
Schauen wir mal. Ja. Und willst du die Pointe dazu hören? Die Pointe dazu ist, dass ich dieses Spiel Hoffenheim gegen Leipzig zweimal gesehen habe, yes. Weil ich hatte die Idee, es zusammen mit Freunden im Stadion an der Schleißheimer Straße, der besten Fußballkneipe, wahrscheinlich der Welt, zu gucken. Und dachte mir, naja, ich mache halt so nebenher Notizen. Was habe ich nicht gemacht? Nebenher Notizen. Und was habe ich nicht mitbekommen? Irgendwelche Dinge, die da passiert sind. Da dachte ich mir, boah, also irgendwie, da muss mir ganz schön viel durchgerutscht sein. Da gucke ich es am Samstagvormittag nochmal an und 2 Stunden später weiß ich, nee, eigentlich hatte ich alle wesentlichen Szenen gesehen. Da ist einfach nichts passiert. Und dachte mir so, ach, naja, gut.
So kasteilt sich dieser Mann hier für diesen Rasenfunk.
Werdet Supporter.
Ja, aber wirklich, werdet Supporter. Ja, also aber schön, Dank, dass ihr beide euch ja auch noch dieses Spiel angeguckt habt und dementsprechend auch der Dank an Daniel Rosbach. Vielen, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst. Du bist natürlich auch vom Textilvergehen. Bei euch beiden ist das Problem, man müsste so viele Medien und so weiter vorstellen, man kommt da gar nicht durch. Es ist alles verlinkt, wo man euch finden kann. Daniel, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Vielen Dank, das drüber sprechen hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht als das Gucken an diesem Spieltag.
Ja, das muss man leider tatsächlich so stehen lassen. Also danke euch beiden und dann habe ich an dieser Stelle, normalerweise habe ich hier Podcast-Empfehlungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber heute habe ich eine Leseempfehlung. Alle, die mir auf Social Media folgen, haben es schon gesehen. Ich habe ein Buch gelesen, das ganz, ganz fantastisch ist. Gilda Shahibi hat das Buch geschrieben, Wie wir uns Rassismus beibringen, eine Analyse deutscher Debatten. Und dieses Buch, es ist natürlich kein leicht zu lesendes Thema, dieses Buch liest sich aber leicht und es ist unglaublich, wie viel man, selbst wenn man denkt, man habe sich mit diesem Thema schon auseinandergesetzt. Ich habe auch das Alice Hassers Buch gelesen und so weiter und so fort. Ich habe so viele Dinge hier gelernt. Es war so interessant, es war augenöffnend. Ich habe dieses Buch auch innerhalb von einer Woche durchgezogen und ihr alle wisst, wie wenig Zeit ich habe. Also sprich, es liest sich auch noch ganz fantastisch. Lest bitte dieses Buch, Gilda Shahibi, wie wir uns Rassismus beibringen. Und ja, sprecht vielleicht auch über dieses Buch, weil es ist dann doch ein bisschen auffällig, dass darüber nicht so viel gesprochen wird. Meine These dazu, hätte das Richard David Precht geschrieben, würden wir alle über nichts anderes als dieses Buch hier sprechen.
Boah, das glaube ich auch. Der würde auch 10.000 Podcasts dazu machen. Also
genau. Also lest es, ich verlinke es in den Shownotes. Bleibt uns treu, unterstützt uns, bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.